ARD Sounds.
Vielleicht ist das hier einer der letzten Momente, in denen Sie sicher sein können, dass wirklich ein Mensch zu Ihnen spricht. Denn darum geht es heute. Texte, Stimmen, Bilder, die nicht mehr eindeutig von uns stammen, sondern von einer KI erzeugt wurden, die findet man immer häufiger. Lassen Sie uns über Faszination und Unbehagen beim Umgang mit künstlicher Intelligenz sprechen und der Frage nachgehen, wer hier eigentlich wen programmiert.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Sounds App oder auf anderem Weg gefunden haben. Die Sätze vom Einstieg, die sind übrigens Ergebnis eines Brainstormings mit ChatGPT. Ich bin Thomas Lopau und ich habe in letzter Zeit, was künstliche Intelligenz angeht, so von gesunder Skepsis zu vorsichtigem Enthusiasmus gewechselt. Technische Spielereien, die haben mich ja schon immer interessiert. Den ersten PC habe ich 1992 gekauft, das erste Mobiltelefon, diesen ikonischen Motorola-Knochen, wenige Monate später. Also Berührungsängste in Bezug auf Technologie hatte ich eigentlich noch nie. Doch die Fähigkeiten generativer KI, die haben mich schon vorsichtig werden lassen. Was geht da vor unter der Motorhaube? Wieso antwortet das Ding innerhalb von Sekunden? Hat das noch irgendjemand im Griff? Heute oder in Zukunft? Und was macht das mit uns? Was gewinnen wir? Was geht uns vielleicht verloren? Ich habe Interviews geführt mit einem IT-Experten, der KI schon länger anwendet, mit einem Arbeitsmarktexperten, der Chancen und Risiken für die Jobwelt abwägt und mit einem Ehepaar, das mentale Gesundheit im Fokus hat und in ihrem Buch die Rolle von KI für unsere Persönlichkeitsentwicklung betrachtet. Eingeladen für unseren Talk habe ich drei Experten mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Einen Informatiker, einen Psychologen und eine Theologin. Viele Facetten also. Ich stelle Ihnen meine Gäste jetzt vor und dann gehen wir dieser Frage nach. Spricht sie nur oder denkt sie schon? Künstliche Intelligenz und unser Verstand. Ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Birte Plato. Sie ist Professorin für Religionspädagogik an der TU Dresden. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und sitzt in unserem Dresdner Studio, also quasi gleich um die Ecke. Professor Dr. Martin Potthast war früher mal an der Universität Leipzig, ist jetzt in der Uni Kassel und deswegen spricht er von Kassel mit uns. Er ist dort der Inhaber des Lehrstuhls für Deep Semantic Learning. Was das ist, wird er uns sicherlich noch erklären und er ist per Leitung zugeschaltet. Hallo, Herr Potthast.
Hallo.
Ja, klingt gut. Und bei mir im Leipziger Studio ist Professor Dr. Stefan Buchhester, weil hier ist auch sein Institut für Verhaltensökonomie und er ist Wirtschaftspsychologe. Das heißt, Sie haben es schon gemerkt, wir schauen aus drei verschiedenen Richtungen drauf. Einmal mehr so diese ethische Gesamtbetrachtung und was macht dieses Ding da eigentlich vielleicht auch mit uns, so mit unserem gesamten Selbstwertgefühl soll ein wichtiges Thema sein. Und da haben wir mit der Theologin und mit dem Professor für Wirtschaftspsychologie natürlich schon mal zwei Seiten. Und wir haben den, der den Techniken Sachverstand hat, das werden wir sehen. Also erstmal guten Abend, Professor Buchhester.
Guten Abend.
Genau, ein Standardfehler, wenn man selber im Studio ist, kann man auch das Mikrofon für den Gast freischalten.
Guten Abend und auch an die zwei Kollegen, schönen guten Abend.
Sehr schön. Ja, ich habe jetzt die Aufgabe, dass es nicht zu akademisch wird, aber ich glaube, ich habe auch schon im Vorgespräch gemerkt, wir sind da, glaube ich, nicht so sehr in der Gefahr, dass das jetzt eine Vorlesung wird. Die Zeit hätten wir auch gar nicht, sondern wir wollen ja so, dass Sie, die uns zuhören, ob im Podcast oder live in der Sendung, ein Gefühl dafür kriegen, was das eigentlich ist. Und ich glaube, das ist schwierig, weil ich muss gestehen, so richtig verstehe ich auch noch nicht, was eine künstliche Intelligenz eigentlich ist, macht und in Zukunft machen könnte. Deswegen mal die Frage, es gab ja so vor, ja, jetzt ist es bald schon wieder 4 Jahre her, 3,5, als ChatGPT so die Öffentlichkeit erblickte, da gab es das ganze Produkt an sich schon, aber da wurde es dann für alle sozusagen sichtbar und benutzbar. Also doch schon wieder eine ganz schön lange Zeit. Haben Sie im Einzelnen noch eine Erinnerung, wie es für Sie war, als Sie das erste Mal mit so einer KI konfrontiert waren, etwas gemacht haben, ein Ergebnis bekommen haben? Frau Plato, wie ging Ihnen das?
Also ich habe damals schon an einem KI-Kompetenzzentrum gearbeitet und meinte eigentlich, dass ich deswegen vorbereitet wäre. Und ich habe also dann wirklich den ersten Prompt, ich weiß es noch, im Dezember 22 eingegeben und war nicht darauf gefasst, dass ich so überrascht sein würde. Und als auf eine komplexe theologische Frage wirklich in rasendem Tempo eine richtig gute Antwort kam, da hatte ich wirklich kurz Gänsehaut, das muss ich zugeben.
Jetzt mal das erste Fachwort, ich werde immer mal wieder übersetzen müssen. Prompt ist das, für diejenigen, die noch nicht so sehr damit umgehen, das ist quasi so diese Befehlseingabe oder diese Bitte, könnte man vielleicht sagen, was möchte ich von dem Ding? Ne? Also dass man eben sagt, ich hab eine Frage oder du bist jetzt eine Theologiekollegin oder Kollege und ich habe eine Frage zu diesem Thema, was diskutiert wird. Was gibt es denn da so dazu? Genau. Das wäre das, ne? Ja, okay, also Sie waren schon ein bisschen vorbelastet und trotzdem überrascht. Ich frage mal Professor Buchhester, wie war es, wenn der Psychologe plötzlich sagt, da ja. denkt so ein Ding?
Also ich war auf der OMR, das ist ein großes Marketingfestival und da war das schon in aller Munde und dann gab es natürlich nichts Besseres zu tun, als hinter der Bühne als allererstes sich mal so ein Handy zu schnappen und mal loszulegen und auch solche, genau wie die Kollegin schon sagte, komplexen Fragestellungen des Fachgebietes sich mal prompten oder mal anzuhören, was dort so als Ergebnis kommt. Und das war sehr überraschend, weil es viele Facetten hatte, viele Perspektiven hatte und nicht ganz richtig, aber eben auch nicht falsch war.
Mhm. Das hat sich aber sicherlich seit dieser ja. Veröffentlichung nochmal auch wieder geändert. Da kommen wir garantiert auch noch drauf. Bei Professor Potthast gehe ich mal davon aus, dass Sie davor schon was davon wussten. Ne?
Also ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich das alles vorhergesehen hätte und abgeklärt davor saß und dachte, ja, natürlich. Aber nein, mit diesem Durchbruch in so kurzer Zeit, in so einer Qualität habe ich auch nicht gerechnet. Ich war genauso weggeblasen, wirklich. Und als ich dann damit angefangen habe zu spielen und natürlich dann auch da und dort die Grenzen schnell bemerkt habe, aber man muss ganz klar sagen, dass das ein Paradigmenwechsel auch in meinem Kopf war. Und ich mich dann trotz aller Begeisterung und ich bin ja sehr technikaffin auch von Haus aus und auch nicht nur wegen meiner Forschung, trotz all dieser Begeisterung, die ich hatte, habe ich dann doch gedacht, was forsche ich denn jetzt als nächstes?
Das macht das Ding jetzt selber wahrscheinlich dann, ne? Nee, ich erzähle mal,
wie mein... Tatsächlich ein Thema.
Okay. Ich erzähle mal meine Geschichte. Die ist jetzt nicht so, dass ich gleich eine komplexe Fachfrage gestellt habe, sondern ganz anders. Meine Frau hat unserer Tochter oder Enkeltochter dann vor allen Dingen immer gerne so abends Geschichten erzählt. Und da gab es die kleine Mäusefamilie. Und die kleine Mäusefamilie war im Prinzip so eine Art Abbild der eigenen Familie. Ne? Die Mäuseriche, die hatten dann ähnliche Strukturen wie wir und ähnliche Probleme. Und man konnte dann den Alltag so ein bisschen. Ne? Und sie hat gesagt, ich will da mal ein Buch draus machen. Irgendwann möchte ich das mal machen. Wenn ich mal Zeit habe, setze ich mich mal hin. Und als dann dieses erste ChatGPT, wie nennt man es eigentlich, also diese erste Variante davon herauskam, haben wir einfach mal gesagt, so pass auf, Mäusefamilie, das sind die Charaktere und mach jetzt mal eine Geschichte. Und dann dauerte das eben wirklich 3 Sekunden und dann kam eine Gute-Nacht-Geschichte raus. Ja. Und dann war meine Fachfrage dann, kannst du die jetzt bitte noch in den Weltraum versetzen? Dann dauerte es nochmal 3 Sekunden und dann war das alles so eine Art Star Trek-Variante davon. Und da habe ich dann gesagt, interessant, auch als Journalist, mal gucken, wer in Zukunft Texte kreiert, also ähnlich vielleicht. Was ich ganz gerne als erstes mal machen würde, weil wir natürlich bestimmt jetzt immer nur Dinge anreißen, wo wir sagen, das haben wir jetzt noch nicht ganz erfasst oder da kann man gar nicht so schnell folgen. Professor Potthast, können Sie uns mal kurz so ein kleines bisschen einordnen, in welcher Welt, was KI angeht, wir im Moment leben? Denn es gibt ja dieses Prinzip von Maschinenlearning, Deep Learning, wie Ihr Titel im Lehrstuhl ist. Es gibt analytische KI, es gibt generische KI. Also wenn wir jetzt im Moment so landläufig über KI reden, reden wir ja über eine bestimmte Form, ne?
Ja, wir reden über eine ganz spezifische Form, nämlich über die generative KI, die auf Basis von maschinellen Lernverfahren entstanden ist. Also maschinelle Lernverfahren lernen aus Beispielen. Dem zugrunde liegenden Modell, das Sprachmodell im Großen und Ganzen, dem werden jede Menge Texte vorgeführt und die Frage gestellt, kannst du, wenn ich dir hier die ersten 10 Worte zeige, kannst du mir das 11. vorhersagen? Und dann nach dem 11. das 12. und so weiter und so fort, bis der Text vollständig ist, egal wie lang. Und das mit vielen 100 Millionen Texten, nacheinander durchgeführt, führt dazu, dass dieses Sprachmodell, und das ganz im Wortsinne soll es ein Modell der Sprache sein, was da entsteht, also der menschlichen Sprache, führt dazu, dass dieses Modell bedeutende Leistungsfähigkeiten entwickeln kann. Mit ein paar Zusätzen, die man noch machen muss, um wirklich diese Qualität zu erreichen, die wir heute sehen.
Also im Prinzip nichts anderes, einfach eigentlich, als weiter zu denken, was als nächstes kommen könnte. Weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht im Bekanntenkreis auch so Menschen kennt, wie ich sie kenne. Es gibt manchmal Menschen, die einem den Satz beenden, wenn man redet. Kennen Sie ja. das? Sie
erzählen irgendwas.
Sind es in dem Fall nicht, in dem Fall sind es tatsächlich bekannt, aber es gibt solche Menschen, ne, die dann sagen, man redet und dann weiß man genau, ich muss heute noch einkaufen gehen. So, und dann war ich gestern im Supermarkt und habe Brot gekauft und Butter. So, und dann kommt eben immer so gleich dieser letzte Satz. Das ist eigentlich das grundsätzliche Prinzip, nur eben in Lichtgeschwindigkeit und mit einer ganzen Bibliothek im Hinterkopf, oder?
Ja, so ist es.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Können wir eigentlich die Sendung beenden?
Was man glaubt, verstanden zu haben. Das Interessante ist halt, dass daraus anscheinend Dinge möglich sind, aus diesem einfachen Mechanismus, es ist ja wirklich nur ein Mechanismus, der dahinter steht, dass damit Dinge möglich sind, die man nicht erwartet hat. Zum Beispiel Schlussfolgerungen ziehen, bis zu einem gewissen Grad.
Frau Plato, Sie haben es vorhin angesprochen, Ihre erste Begegnung war dann so, dass Sie gleich quasi einen Kollegen oder eine Kollegin in diesem Ding gefunden haben, mit der Sie über theologische Grundprinzipien reden können. Es gab mal vor ein paar Jahren eine ARD-Doku, wo ein Therapeut oder eine Therapeutin, eine Freundin und eben auch ein Pfarrer in so einem kleinen KI-Modell nachgebildet. Ich weiß nicht, ob Sie das zufällig mal gesehen haben. Das ist jetzt so 2,5 Jahre her ungefähr. Und da war es interessanterweise so, dass gerade der Pfarrer derjenige war, der in dem damaligen Modell, das hat sich ja auch wahrscheinlich weiterentwickelt, am menschlichsten und am vertrauenserweckendsten rüberkam. Können Sie sich das erklären, warum gerade in diesem Bereich vielleicht diese Sprachmodelle so erfolgreich sein könnten? Bei Ihnen hat es ja auch funktioniert.
Ja, vielleicht muss ich da noch verraten, was mein Prompt war, weil der war gar nicht so fachwissenschaftlich, sondern ich habe nach einer Eingabe gesucht, wo ich glaubte, das wird das Ding nicht können. Deswegen habe ich gebeten, dass es mir eine Adventsandacht baut, wo ein Nutella-Glas drin vorkommt. Und ich dachte, das kann gar nicht funktionieren. Aber was mich überrascht hat, und das ist vielleicht jetzt schon ein Teil der Antwort auf Ihre Frage, dass das Modell tatsächlich ein Verständnis, so wirkte es zumindest auf mich, von Metaphern hatte, dass es so die Nuancen von Gefühlen und von Ansprache an Menschen drauf hatte. Und das ist nochmal zum, was man mit der Person eines Pfarrers verbindet. Die Person soll einem zuhören können, die soll verstehen können, die soll Gefühle aufgreifen können und sie soll dabei noch das können, was wir so im Zwischenmenschlichen erwarten, also vielleicht Hoffnung oder Trost geben. Und weil das letztlich in vielerlei Hinsicht eine sprachliche Fähigkeit ist von gutem Zuhören und dann eben gutes Reagieren, ist es vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass die Figur des Pfarrers ganz gut gelingt.
Professor Buches, Sie sind ja kein Psychiater, sondern Psychologe ist ja immer was anderes, aber eben auf jeden Fall, die Psyche ist Ihnen zumindest nicht fremd. Da gibt es ja auch schon viele Möglichkeiten und es gibt auch viele Menschen, die das einfach dann für sich benutzen und sagen, ich brauche jemanden, mit dem ich über psychologische Dinge reden kann. Ist das für Sie ein No-Go oder sagen Sie, nee, auch da kann man, weil es eben vieles sprachbasiert ist, bis zu einem gewissen Grad damit arbeiten?
Also ich denke, das, was die Kollegin Plato ja sagte, ist auch in der Psychologie ganz oft ganz wesentlich, dass jemand da ist, der mit mir in einen Dialog geht. Das kann eigener innerer Dialog sein. Das zeigt sich bei Menschen, die eine starke Resilienz haben, also eine starke Widerstandsfähigkeit gegen Belastung, dass die häufig zum Beispiel Selbstgespräche führen, häufig in den inneren Dialog gehen. Menschen, die mit so einer Technik, so einer Psychotechnik jetzt nicht so bewandert sind, für die ist das natürlich erstmal ein Gesprächspartner. Und das Spannende, das hatte der Kollege Potthast ja auch schon gesagt, wir haben pro Sekunde haben wir ungefähr 11 Millionen Reize, die auf unser Gehirn eindonnern. 60 können wir verarbeiten. Das bedeutet, wenn die KI mir ein Wort vorschlägt oder einen nächsten Begriff, sage ich ja nicht automatisch, ha, tut mir leid, da gibt es noch einen Begriff, der ist näher dran, sondern solange der in dieses Assoziationsnetzwerk gut reinpasst, nehme ich den. Und da wird es dann eben auch schwierig, dass wir häufig das Gefühl haben, die KI trifft ziemlich genau das, was wir eigentlich sagen wollen. Und die Herausforderung ist eben zu sagen, stopp, ist es nur das erste, beste Wort, was auch passt, oder ist es das passende Wort?
Okay, Herr Potthast, vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir dann erstmal einen kurzen Break machen, um das auch sacken zu lassen, wäre, wir haben eben gesagt, das ist jetzt seit ein paar Jahren auf dem Markt, hat sich verbessert, da gibt es ja immer wieder die neuen Modelle oder das neue Update und wieder Trainingsgeschichten. Sind wir aktuell noch in dieser Richtung, dass man sagt, ja, das sind jetzt zwar von Millionen Möglichkeiten eine super passende oder denkt das Ding tatsächlich schon ein bisschen weiter?
Also eine grundlegende Technik, die noch drinsteckt, sorgt dafür, dass nicht einfach nur in Anführungszeichen das nächste Wort vorhergesagt wird, sondern dass quasi mit hinein, da ich mir kein besseres Wort fällt, sage ich programmiert ist, dass um das nächste Wort vorherzusagen, sich für jedes Mal, wo das passiert, das Modell, das Sprachmodell, spezifisch Worte aus der Vergangenheit, die es vorher gesehen hat, anschauen kann. Und das können jedes Mal andere sein. Das bedeutet, man schaut ganz spezifisch zurück auf den Kontext, das heißt das, was vorher gekommen ist. Und daraus erwächst so die These, die aktuelle These, daraus erwächst diese große Fähigkeit der Sprachmodelle, komplexere Dinge, auch komplexere Gedanken zu entwickeln. Und ob es nun Gedanken sind oder etwas anderes, was dort im Computer passiert, das ist eine andere Frage. Aber mir fehlt das Vokabular, es anders auszudrücken.
Das ist, glaube ich, so ein Grundprinzip, wenn wir uns eben diesem Ding nähern, dass wir da mit unserer Sprache manchmal vielleicht gar nicht alles erreichen, was in diesen zig Dimensionen da drin ist. Das ist ja im Prinzip so ähnlich, als wenn wir einen sehr guten Zuhörer haben. Ne? Weil wenn diese KI-Modelle mittlerweile sagen, ich rede jetzt nicht nur mit dir über das, was du gerade eben im Moment mich gefragt hast, sondern ich gucke auch nochmal so ein Stückchen zurück, dann würde das für mich als Anwender ja, glaube ich, bedeuten, dass ich immer in diesem Chatverlauf bleiben muss, nach Möglichkeit, oder? Dass das Ding weiß, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Ist das so?
Also es würde Sinn ergeben, ich sag mal, Zusammenhängendes auch zusammenhängend in einer Konversation zu lassen. Mhm. Es kann passieren, dass wenn die Konversation, die man mit ChatGPT hat, zu lang wird, dass aufgrund der Tatsache, dass OpenAI oder andere Anbieter auch ein bisschen Geld sparen wollen, dass einfach etwas von weiter oben abgeschnitten wird und sich das Modell dann nicht mehr daran erinnert. Mhm. Allerdings kämpft OpenAI und kämpfen die kommerziellen Anbieter darum, da mehr Intelligenz in Anführungszeichen reinzubringen, dass also im Hintergrund Prozesse laufen, die Vergangenes zusammenfassen und wieder verfügbar machen. Der aktuellen Situation.
Was mich noch ein bisschen erstaunt, und wir haben jetzt noch nicht drüber geredet, dass ja so eine Rechenleistung letztendlich zumindest erstmal Strom kostet, aber natürlich auch ganz viel erstmal gebaut werden muss, damit das da ist. Wie kommt es eigentlich, dass die meisten Modelle kostenlos genutzt werden können? Ich weiß nicht, ob der Verhaltensökonom, der ja am nächsten an der Wirtschaft dran ist, da vielleicht was dazu sagen kann.
Also das Spannende daran ist ja, es gibt diesen schönen Satz, wenn du fürs Produkt nichts bezahlst, bist du das Produkt. Sprich, es geht immer darum, Daten zu bekommen und das kann man sich auch relativ einfach vorstellen. Die Intention, etwas zu kaufen, hängt viel mit Aufmerksamkeit zusammen. Und ein Reiz, der zu fremd ist, der macht Angst. Ein Reiz, der zu bekannt ist, der macht langweilig. Das heißt, für die Anbieter ist es total interessant zu wissen, wo ist dieser kleine Korridor von Aufmerksamkeit. Und je mehr Daten ich habe, je mehr Leute ihre Informationen in das System reinspielen, je mehr Fragen sie stellen, umso besser kann ich diesen Korridor vorhersagen und umso genauer kann ich dann auch Produkte platzieren.
Wenn ich die nicht selber verkaufe, bin ich, so wie es bei Google ja zum Beispiel, auch ist dann eben der Werbepartner für jemanden, der dann sagt, also die Leute, die mit mir geredet haben, mit meiner künstlichen Intelligenz geredet haben, würden dein Produkt nur kaufen, wenn du.
Und das sieht man auch sehr schön. Es gab eine große Untersuchung, da ist herausgestellt worden, dass wir Deutschen in diesem Segment, in diesem Vorhersagesegment von ChatGPT am dichtesten drin sind und es haben sich alle wahnsinnig gefreut und dann muss man auch mal realistischerweise drauf gucken. Das bedeutet auch, dass wir totales Mittelmaß an der Stelle sind.
Also, weil das System ja. Ist das noch so, Professor Potthast, dass man sagt, das, was so eine künstliche Intelligenz ausspuckt, ist immer nur Mittelmaß? Dann habe ich nämlich das Gefühl, dass sich das schon so ein bisschen geändert hat. Früher konnte man vielleicht sagen, ja, ich frage da irgendwie so 10 Dinge und die Antworten, die da rauskommen, die sind so, die würde mir jeder auf der Straße, der so einigermaßen gebildet ist, genauso erzählen. Oder ist das auch schon, hat sich das schon weiterentwickelt, ähnlich wie bei diesem Rückschau-Modell, was Sie gerade gesagt haben?
Man muss sagen, es hat sich dramatisch weiterentwickelt. Inzwischen ist es so, dass in den Evaluierungen von diesen Sprachmodellen, die angestellt werden, auch sehr komplexe Probleme lösbar zu werden scheinen, zumindest teilweise oder auch vollständig lösbar. Ich verfolge zum Beispiel den Mathematiker Terence Tao, der diese Entwicklung beobachtet und zeigt, dass diese künstliche Intelligenzen auch in der Lage sind, komplexe mathematische Probleme zu lösen. Wie zum Beispiel wurden vor kurzem zwei der Erdős-Probleme gelöst. Und der Mathematiker Erdős hat vor einiger Zeit einige Dutzend schwieriger mathematische Probleme aufgestellt, mit denen sich bislang noch kein Mensch lösen konnte. Und das hat jetzt einfach eine KI nebenbei mit erledigt.
Okay. Mal sehen, wann sie uns das erste Mal die Zunge rausstreckt, so wie Einstein auf dem berühmten Bild. Okay, das bedeutet aber auch, dass diese Spielereizeit mehr oder weniger ja, vorbei ist. Man kann immer noch damit spielen, aber dass diese Modelle schon zu sehr viel mehr fähig sind, also auch im Arbeitskontext, nicht nur sowas unter dem Motto, ja, die kann jetzt mal nett das Anschreiben der E-Mail auf Grammatik und Orthographie überprüfen und vielleicht noch eine nette Floskel dran bauen, sondern das ist auch schon mehr, ne?
Ja, das kann man so unterschreiben mit dem Sternchen, dass man selbstverständlich immer noch aufpassen muss, ob nicht vielleicht doch Quatsch herauskommt.
Halluzinieren ist das Wort dafür, ne? Und das bedeutet, dass ja. Hängt das eigentlich wirklich damit zusammen, so habe ich es mal gelesen, dass die Modelle auch so eingerichtet sind, dass sie eine dienende Funktion erstmal im Moment zumindest einnehmen, also dass sie quasi uns ein bisschen nach dem Munde reden, dass deswegen dann lieber ein freundliches Ergebnis rauskommt als gar kein Ergebnis?
Das hat definitiv etwas damit zu tun, aber man kann es vielleicht noch ein bisschen verallgemeinern. Das war so, wie ich in den Wald reinrufe, so schallt es hinaus. Und wenn ich eine bestimmte Geschichte, also wenn ich zum Beispiel zwei abstruse Dinge miteinander in Beziehung setze, wie Sie am Anfang eben gesagt haben, die Geschichte jetzt bitte in den Weltraum verlegen, dann wird das Modell versuchen, diesen Zusammenhang einfach weiterzuspinnen, auch wenn er zu den unwahrscheinlichen Zusammenhängen gehört. Mhm. Denn ein Sprachmodell ist nichts anderes erstmal im Kern als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alles, was gesagt werden könnte.
Okay, und dann sind wir ja von Kreativität gar nicht mehr so weit weg, weil man muss einfach dann auch ein bisschen schräg denken können und das, wenn man die Aufgabe gibt, dann macht es das vielleicht. Ich hatte deswegen auch gefragt, weil ich habe auch im Vorfeld der Sendung mit dem Arbeitsmarktexperten Tobias Zimmermann gesprochen. Den hatte ich schon mal hier bei Dienstags direkt, vor 4 Wochen sogar genau, zur Krisenstimmung, die uns alle beeinflusst. Kann man auch noch gut nachhören in ARD Sounds in der App. Er hat in seinem Buch Zeit der Chancen ein ganzes Kapitel dem Thema künstliche Intelligenz gewidmet. Die KI wirbelt ja auch den Arbeitsmarkt durcheinander. Für manche ist es der Jobkiller schlechthin, andere sehen neue berufliche Möglichkeiten, also mehr Chance oder mehr Risiko, wie es der Titel seines Buchs ja sagt. Wie ist denn sein Blick auf die neue industrielle Revolution, wollte ich von ihm wissen.
Wir besprechen in Deutschland viel zu wenig, was für große Chancen künstliche Intelligenz uns eigentlich bietet, Arbeit produktiver, effizienter, interessanter, ja auf lange Sicht, ich würde sagen, menschlicher zu gestalten. KI ist besonders in Tätigkeiten gut, die repetitiv sind, das heißt, die sich wiederholen. Es gibt ganz viele Tätigkeiten im Büroalltag, die uns Zeit fressen. Und dabei kann uns künstliche Intelligenz massiv unterstützen und uns die wegnehmen und uns damit Zeit zurückgeben, die wir wiederum für die Tätigkeiten aufwenden können, die wirklich wertstiftend sind. Das Kreative, das kritische Denken. Und deswegen ist künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz in erster Linie tatsächlich Chance. Und das kommt mir im aktuellen Diskurs tatsächlich zu kurz.
Ich fand es interessant, dass Sie eben gesagt haben, vielleicht macht es die Arbeit auch menschlicher, weil das ist, glaube ich, die größte Angst, dass man sagt, das entpersonalisiert sich alles, weil ja jetzt eine Maschine mit involviert ist. Und ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, theoretisch könnte ich heute ja schon sagen, liest ja mal das PDF von dem Buch durch, fass mir das mal in wichtigsten Formen zusammen und dann stelle ich dir mal 3 Fragen und du erklärst, was der Herr Zimmermann dazu meint. Das heißt, ich bräuchte ja theoretisch heute schon unser Interview nicht mehr, richtig?
Nein, da würde ich widersprechen. Sie können das machen und ich würde Sie da auch zu ermuntern, das mit der KI vielleicht zu machen, um Zeit zu sparen. Und Sie werden merken, dass Sie, glaube ich, viel schneller zu Interviewfragen kommen, auch zu einer Idee, in welchen Dreh es gehen könnte. Aber Ihre persönliche Erfahrung, auch Ihr Gespür dafür, was bei den Zuhörerinnen und Zuhörern funktioniert, das kann Ihnen die KI nicht abnehmen. Und deswegen werden Sie auch merken, dass die Ergebnisse, die die KI ausspuckt, also die Interviewfragen, wahrscheinlich etwas zu platt sind. Das wird Ihnen viel Zeit abnehmen, vor allem, weil das leere Blatt weg ist. Das wird aber nicht reichen. Das wird nicht das Arbeitsergebnis sein, mit dem Sie wirklich raus und on air gehen wollen. Da braucht es am Ende Sie und Ihre Expertise und dann wird's Produkt richtig gut.
Bleiben wir ruhig mal bei dem Beispiel. Ich hatte früher mal einen Chef, der hat immer gesagt, wenn man ein Interview führen will, schreib dir 10 Fragen auf und dann streich die ersten 3 weg. Das sind die, die alle fragen. Das könnte man natürlich mit so einer KI auch machen. Man könnte sagen, gib mir mal die 10 Fragen, die hier in diesem Themenkomplex relevant wären. Und dann gucke ich und sage, die ersten, wie Sie sagten, sind tatsächlich so ein bisschen, ja, so nachgeplapperte, generierte Fragen, die haue ich weg. Und irgendwo zwischen 7, 8 und 9 ist vielleicht etwas, worauf ich nicht gekommen wäre. Und da bin ich ja dann in diesem kreativen Prozess, wo ich auch mit so einer an sich ja nicht wirklich intelligenten Maschine eine Möglichkeit nutze, einfach bessere Auswahl zu haben und aus dieser Auswahl heraus dann wieder eine Entscheidung zu treffen.
Genau so ist es. Und genau das würde ich auch als effiziente und sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz beschreiben. Und vielleicht dazu auch nochmal einen Satz, weil diese Automatisierungsangst ja auch teilweise mit sehr smartem Marketing von einigen KI-CEOs getrieben wird. Man kann sich vielleicht gut merken, nicht künstliche Intelligenz wird Ihnen oder den Zuhörerinnen und Zuhörern den Job wegnehmen. Die Gefahr, die besteht, ist, dass diesen Job jemand übernimmt, der künstliche Intelligenz besser einsetzt als Sie. Denn dadurch werde ich viel produktiver, schneller und letztlich auch besser, weil ich eben mehr Zeit habe, mir die Gedanken darum zu machen, was wirklich zählt.
Sie haben auch auf das Thema Jobwechsel in Ihrem Buch ja die KI als ein mögliches Werkzeug benannt. Vielleicht können Sie das mal kurz ausführen, weil auf der einen Seite habe ich ja eben, wie gesagt, diese Bedenken, ich müsste ja Programmierer sein, um das richtig gut zu können. Gibt's das so, dass man sagen kann, das kriegt eigentlich jeder relativ schnell hin, wenn er das Grundprinzip versteht?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn ich mir heute anschaue, wie eine künstliche Intelligenz mit mir interagiert oder wie ich das mache, dann könnte es ja natürlicher eigentlich gar nicht sein. Dafür brauche ich ja wirklich keinerlei Programmierfähigkeit. Ich muss eben nur wissen, jetzt zum Beispiel zum aktuellen Stand, dass ich Ergebnisse einer künstlichen Intelligenz nicht unkritisch übernehmen darf, dass eine künstliche Intelligenz halluzinieren kann. Ich muss wissen, wie baue ich einen Befehl an die KI, das nennt man dann Prompt, wie baue ich den auf, ne? Dass ich der KI einen sinnvollen Kontext gebe, dass ich der KI sage, aus welcher Rolle heraus sie antworten soll und dass ich ihr sage, wie soll das Endergebnis aussehen, dann bekomme ich ein besseres Ergebnis, als wenn ich es einfach nur so reingebe. Und jetzt haben Sie ja auch noch zum Thema Bewerben gefragt. Tatsächlich kann künstliche Intelligenz hier eine massive Unterstützung sein. Und es gibt auch schon die Vermutung, dass die Bewerbenden das aktuell auch massiv nutzen. Wir sehen ja momentan teilweise enorme Bewerbungszahlen auf Stellen, die die Unternehmen bekommen. Das liegt zum einen ein bisschen am Arbeitsmarkt, der sich ein Stück weit gedreht hat. Das erklärt aber nicht alles. Bewerbende können heute viel schneller, viel mehr Bewerbungen produzieren. Und hier wäre meine klare Empfehlung, künstliche Intelligenz zu nutzen, aber clever zu nutzen. Das heißt, ich kann künstliche Intelligenz zum Beispiel bitten, sich in den Rekruter, die Rekruterin des Unternehmens hineinzuversetzen und mir Feedback zu geben. Wovon ich abrate, ist, der künstlichen Intelligenz einfach kurz zu sagen, hey, schreib mir bitte eine Bewerbung auf Stelle XY und die dann schnell rauszuschicken.
Das machen ja zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler schon, dass sie so eine Art Hausaufgabensparringspartner benutzen. Also diejenigen, die nicht so ambitioniert sind, die sagen, vielleicht schreib mir den Aufsatz so. Und das merkt dann jeder. Und die ambitionierter sind, sagen aber dann, pass auf, ich muss morgen einen Vortrag über das und das halten. Worauf käme es denn an? Wie kann ich das noch besser machen? Hier ist meine Idee. Sag du mir mal was dazu. Also wenn man so eine Art Sparringspartner in diesen Modellen sieht, dann wird es, glaube ich, zielführender, richtig?
Ja, da bin ich genau bei Ihnen. Das haben Sie genau richtig gesagt. Und tatsächlich liest sich die Studienlage so, dass die Nutzung künstlicher Intelligenz in Deutschland sukzessive und relativ stark zunimmt, dass wir aber auch da einen Unterschied sehen. Diejenigen, die künstliche Intelligenz nicht nutzen, beurteilen sie negativer und haben mehr Sorgen vor den Auswirkungen künstlicher Intelligenz als diejenigen, die sie nutzen. Wer diese Sorgen hat, einfach mal ausprobieren und schauen, wo sie vielleicht sinnvoll im Alltag oder im Beruf helfen kann.
Dann würde ich nochmal darauf eingehen, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich KI kann in unserem Arbeitsleben, wir bleiben mal in dem Feld, in dem Sie ja zu Hause sind, dafür sorgen, dass die Arbeit menschlicher wird. Können Sie das vielleicht nochmal so formulieren, dass man mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rauskommt und sagt, aha, dieses technische Ding, ich muss es wahrscheinlich, so habe ich es gehört, gar nicht wirklich verstehen, wie es funktioniert. Das ist ja ein Teil dieser Sendung, dass wir so ein bisschen auch mal unter die Motorhaube schauen wollen. Aber ich muss das ja gar nicht verstehen, sondern ich muss nur wissen, wofür es mir dient, ne?
Ein Grundverständnis zu haben, wie künstliche Intelligenz arbeitet, ist schon nicht schlecht, um eben dann auch wiederum daraus abzuleiten, wie interagiere ich mit ihr. Aber vollkommen richtig, wir müssen dafür nicht programmieren können. Warum macht künstliche Intelligenz aus meiner Sicht die Arbeitswelt menschlicher? Weil sie uns die aktuell unmenschlichen Teile des Arbeitens wegnimmt. Also ich bin doch nicht geboren, um Zahlen in einer riesigen Excel-Tabelle zu korrigieren und von einer Spalte in die andere zu kopieren. Ich bin doch nicht dazu geboren, um zum Beispiel so ein Interview, wie wir es jetzt gerade führen, händisch zu transkribieren. Und dazu vielleicht auch nochmal eine ganz schöne Zahl. Es gab eine Auswertung der Bertelsmann Stiftung, ich meine letztes Jahr, die sich mal angeschaut hat, wie haben sich denn die Anforderungen, die in Stellenanzeigen für offene Jobs, die da formuliert werden, wie sich die denn entwickelt haben. Und da sieht man, dass insbesondere in hochqualifizierten Jobs zum Beispiel die Anforderung nach Kreativität besonders hoch gegangen ist. Und da sehen wir, dass wir eben in diesen Tätigkeiten, in denen wir immer mehr Möglichkeiten haben, uns am Ende auch deutlich kreativer ausleben können. Und das ist etwas, was ich am Ende als urmenschlich bezeichnen würde.
Also menschlicher Einsatz, ich glaube, das ist ja auch so eine etwas, was über dem, was wir heute besprechen wollen, schwebt, dass man eben dieses, ich nenne es immer das Ding, dass man das eben für Sachen benutzt, die Menschen nützen. Und ich glaube, das ist ja auch bei Ihnen allen der Ansatz. Ne? Also bei Professor Potthast habe ich gesehen, da geht es ja darum, wie können diese Systeme mit den Menschen gut interagieren und benutzbar sein. Aber ich würde mal die Professorin für Religionspädagogik fragen, Frau Professor Plato. Das heißt, Sie unterrichten künftige Lehrerinnen und Lehrer auch, oder?
Genau, das ist sogar mein Hauptklientel. Ich bilde Lehrkräfte aus.
Ja, und wie kam es eigentlich, dass Sie, das muss ich jetzt mal fragen, wie kam es eigentlich, dass KI für Sie dann so ein Thema geworden ist?
Das war tatsächlich schon 2018 ein kleines Schlüsselerlebnis, wo mir klar geworden ist, weil ich mich selbst im Verhältnis zu dieser Technologie auf einmal einer ganz bestimmten Art und Weise wahrgenommen habe. Und als Theologin ist mir aufgefallen, dass das nicht unvergleichbar ist mit dem, wie Menschen sich manchmal höhere Wesen vorstellen. Also mir ist klar geworden, dass Menschen sich unter KI oft was vorstellen, was alles weiß, was überall ist, was unendlich ist, was potenziell alles kann. Und das sind natürlich alles Eigenschaften, die Menschen früher auf Gottes Vorstellung bezogen haben. Und das hat mich neugierig gemacht und so bin ich dann in dieses Feld reingekommen.
Also diese Kombination KI und Gott, die müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Wo ich jetzt aber hin wollte, weil wir gerade über Arbeit geredet haben, wenn Sie mit jungen Menschen reden, dann könnte es ja sein, dass die jetzt auch so ein bisschen ihre Sinnkrise kriegen, wenn sie sagen, na, eines Tages brauche ich gar nicht mehr für Schülern stehen, weil das macht dann auch schon irgendeine App wahrscheinlich. Ja.
Also ich erlebe das auch tatsächlich. Also das eine ist, dass tatsächlich viele Lerninhalte oder Lernprozesse jungen Menschen gar nicht mehr plausibel erscheinen. Und in der Tat, wer einmal DeepL benutzt hat, also ein Übersetzungsprogramm, was rasend schnell in alle möglichen Sprachen der Welt Texte übersetzt, der setzt sich nicht mehr motiviert hin und paukt Vokabeln, weil man eigentlich merkt, so werde ich das nie hinbekommen. Und das heißt, wir haben da schon mal ein Motivationsproblem. Und dann erlebe ich auch, da würde ich dem Kollegen auch, hätte ich ihn gerne rückgefragt, wenn er hier war, dass Menschen ist eingeschüchtert sind. Ja, dass junge Menschen eingeschüchtert sind. Also ich war vor kurzem in der Schule und da haben wir spielerisch KI auch ausprobiert. Das war eine Grundschule. Und da gab es einen Moment, wo ein Kind sich einfach zurückgelehnt hat und gefragt hat, wozu soll ich das denn dann noch alles lernen? Und das Kind klang nicht erleichtert, sondern das klang ein bisschen resigniert, weil es eben das Gefühl hatte, da werde ich nie ranreichen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das kann auch einer Menge erwachsener Menschen passieren.
Das ist wahrscheinlich gerade das Grundproblem, dass man eben noch nicht weiß, wo es hingeht und was alles so kommt. Darüber ist schon mal ein kleiner Cliffhanger, werde ich auf jeden Fall mit Professor Buchester reden, weil es da ein interessantes Buchprojekt gibt, wo er Teil davon ist. Aber das verschieben wir mal noch ein Stück, weil jetzt würde ich erstmal ganz gerne noch fragen, was denn zwischenzeitlich, wir reden ja schon eine ganze Weile, über E-Mail, über unsere MDR Sachsen-App oder am Telefon besprochen worden ist. Und dafür ist jetzt unser Kollege aus der Redaktion da, Stefan Wiegand, was gibt es denn bis jetzt so an Fragen oder vielleicht auch an Erfahrungen?
Na, wir bleiben gleich mal bei den jungen Leuten und die haben nämlich gefragt, lässt sich tatsächlich rausbekommen im Schulkontext, ob ein Text, ob eine Aufgabe von einer KI gelöst wurde. Kann das ein Lehrer nachvollziehen?
Ja,
soll ich darauf antworten?
Ne, Sie sind am lehrerischsten gerade im Moment.
Ja, ich fühle mich davon auch unmittelbar betroffen, weil ich jede Semesterferien Arbeiten auf dem Tisch liegen habe, wo ich mir die Frage stelle. Und ich hoffe, es hören jetzt nicht allzu viele Studierende zu, denn unterm Strich muss ich zugeben, ich kann das nicht mit letzter Sicherheit sagen. Es gibt schon einige Indizien, weil KIs auf eine bestimmte Art schreiben. Die haben bestimmten Duktus und die haben zum Beispiel gerade in meinem Fach die Eigenschaft, dass sie mit vielen komplizierten Worten ganz aufgeblasen schreiben können, aber inhaltlich nicht so wahnsinnig viel drinsteckt. Aber man kann natürlich mit gutem Nachschärfen, wenn die Studierenden immer wieder eingeben würden oder Schülerinnen und Schüler, denkt da nochmal anders drüber nach oder macht das nochmal in dieser und jener Rolle, dann könnten die da deutlich besser werden. Und dann würde mir das auch schwieriger fallen, das zu sagen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, schreibt das mal so, als ob ich ein Schüler der 9. Klasse bin, das kann KI auch, da kommt man schon fast nicht mehr hinter. Und das macht übrigens auch was im Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden. Da ist jetzt nämlich durchaus auch was im Raum. Und eins möchte ich auch noch anfügen, das passt vielleicht auch in die Arbeitswelt. Hier geht die Schere auch auseinander zwischen denen, die gut mit Sprache umgehen können und die, die das nicht können. Also nicht jeder wird KI gleich gut nutzen können und das ist ja schon jetzt ein Problem in unserem Schulsystem und das wird potenziert, wenn damit noch mächtige Instrumente zu bedienen sind.
Ja,
Okay. Ich kann kurz einhaken, vielleicht. Denn ich forsche tatsächlich in dem Bereich, diese generierte Texte automatisch zu erkennen. Wir veranstalten seit Jahren jedes Jahr einen Wettbewerb, einen Wissenschaftswettbewerb, bei dem das das Thema ist. Und der drehte sich ursprünglich mehr um das Erkennen der Autorenschaft anhand des Schreibstils. Jeder Mensch, der sehr viel schreibt oder auch genug schreibt, wird irgendwann einen persönlichen Schreibstil entwickeln. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob KIs oder Sprachmodelle im Allgemeinen oder jedes Sprachmodell für sich einen eigenen Schreibstil entwickeln. Und das Letztere scheint tatsächlich der Fall zu sein, dass irgendwann die Sprachmodelle einen eigenen Schreibstil entwickeln. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, da es ja so viele davon schon gibt und nicht nur die eine KI, also nicht nur ChatGPT, wird man irgendwann dahin kommen, dass man im Prinzip haufenweise verschiedene Sprachmodelle kennen und trainieren muss, um herauszufinden, ob dieses Modell das vielleicht geschrieben hat. Und man kann es dann immer noch leicht umgehen, indem man einfach sagt, schreib doch mal wie ein Neunjähriges.
Aber vielleicht, wenn ich einen Satz dazu sagen darf, ich glaube, wir müssen die Frage anders fokussieren. Weil wenn ich jetzt in ein Hotelzimmer komme und das Bett ist bezogen, stelle ich mir ja auch nicht die Frage, ob dort jemand die Wäsche mit Hand gewaschen hat oder die Waschmaschine. Sondern die Frage ist doch eher, habe ich vielleicht noch irgendein Stück Schokolade oder irgendwas dort liegen, was mir zeigt, da hat sich ein Mensch Gedanken darüber gemacht, wie er mit dem Instrument, also mit dem bezogenen Bett umgeht. Und in meinem täglichen Doing, wenn ich die Seminararbeiten, Hausarbeiten der Studierenden lese, ist es eben meine Aufgabe, die Dinge so zu formulieren, die Aufgabenstellung so zu formulieren, dass der eigene Beitrag, das eigene Schließen eben ganz deutlich sichtbar wird. Und das ist für mich als Lehrender auch eine echte Herausforderung. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Punkt, den ich liefern muss, wenn ich technikaffin mit den Studierenden arbeiten möchte.
Gut, Stefan, wir haben jetzt sehr lange für eine Frage gebraucht. Alles gut. Deswegen nur ganz kurz, wir hatten jetzt noch eine halbe Minute. Gibt es noch einen?
Bei den riesigen Datenmengen, kann da ein Mensch überhaupt noch folgen oder hat das längst schon eine Eigendynamik entwickelt, hat ein Hörer gefragt.
Professor Potters, wollen Sie ja sagen?
Also ich glaube, das spielt so ein bisschen darauf ab, ob das Ding ein Eigenleben entwickelt. Und das würde ich an dieser Stelle zunächst verneinen. Also einfach erstmal kategorisch, weil überhaupt nicht klar ist, was Eigenleben überhaupt sein soll. Es gibt zahlreiche Experimente, die von den kommerziellen Unternehmen verbreitet werden, wo sie das Modell einfach mal haben machen lassen und plötzlich will es ausbrechen oder Ähnliches tun. Wenn wir halluzinativ unterwegs sind, machen wir auch komische Dinge. Und es gibt in dem Sinne keinen Trieb, keinen Eigenantrieb, kein Eigenleben. Das würde ich an der Stelle wirklich noch verneinen.
Und Stefan Wiegand hat garantiert noch ein paar Fragen mehr im Petto, oder?
Und wenn wir ausführliche Antworten geben, dann bekommen wir auch ausführliche Fragen bzw. Situationsberichte. Und zwar haben wir ja gesagt, also kann der Lehrer irgendwie rausbekommen, ob ich den Text mit KI und sowas geschrieben habe. Und jetzt hat sich tatsächlich gerade eine Lehrerin gemeldet bei uns und sie sagt, Deutscharbeiten verlangen eine aufwendige Korrektur. Und dabei sind beispielsweise so Praktikumsberichte von 100 Schülern sehr zeitaufwendig zu korrigieren. Und da hat sie sich einen ChatGPT-Zugang zugelegt. Hat erst versucht, die Sachen einzuscannen. Das hat auch nicht so richtig funktioniert, weil der Computer die Texte nicht erkannt hat. Dann ist sie dazu übergegangen, die ganzen Texte einzulesen. Und damit korrigiert sie sich selbst, weil sie manchmal auch so ein bisschen eine gefärbte Meinung zu einem Schüler hat und dann feststellt, wenn ich jetzt einen ganz neutralen Beobachter habe, der mich selbst unter die Lupe nimmt, dann gelingt es mir doch, einen Aufsatz, einen Bericht ganz anders zu korrigieren, als dass ich das üblicherweise mache. Und sie sagt, die Zeitersparnis ist ungefähr eine Stunde. Also wenn sie früher 2 Stunden für so einen Text gebraucht hat, um das Ganze zu korrigieren, liegt sie jetzt bei ungefähr einer Stunde.
Gibt es noch Fragen an die Runde?
Ja, also kann man wie bei Texten auch bei Bildern, Videos und Informationen vertrauen? Oder gibt es dann irgendwie einen Algorithmus, wo man sagen kann, das ist jetzt eine KI-generierte Werbung, das ist ein KI-generierter Aufruf, das ist etwas, wo man versucht, Leute aufs Glatteis zu führen. Das ist jetzt immer wieder aufgetaucht, weil viele Leute nutzen natürlich KI und am Ende weiß man nicht mehr so ganz genau, wem man oder welche Aussage dann tatsächlich vertraut werden kann.
Ja. wir haben ja die Sendung auch schon seit einer Weile auf dem Schirm als Idee und dann kam ja jetzt durch Colin Fernandez diese Deepfake-Diskussion auch auf. Das heißt, jeder weiß im Moment genau, worüber wir da vorsichtig sprechen. Das ist auch nicht so einfach zu erkennen, solche Dinge, ne? Oder?
Also Vertrauen ist ja ein extrem komplexer Prozess von individueller Bereitschaft, Daten zu vertrauen, hin zu institutionellem Vertrauen. Und da spielen sowas wie Selbstreflexion und ganz, ganz intensive psychologische Prozesse mit eine Rolle. Und natürlich versucht man über Daten auch die Modelle dahin zu bringen, dass sie so argumentieren, dass sie genau das bedienen. Das nennt sich dann sogenannte Trust Journey, also ein Pfad, ein Weg, wie wir aus individuellem Vertrauen das organisationale oder institutionelle Vertrauen bekommen. Und das ist tatsächlich ein gefährlicher Weg, weil damit versucht wird, interne Prozesse, Abwägungsprozesse, Entscheidungsprozesse zu verkürzen, sogenannte Biases. Also es werden bewusst Abkürzungen und Fehler mit in Kauf genommen, wo man sagt, da haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen darauf reagieren. Also einfaches Beispiel, jemand kommt mit einem weißen Kittel in einen Raum, in einer Klinik, dann würden wir diesen Worten mehr vertrauen, weil wir optische Marker haben, die vertrauensbildend sind, als wenn dort jemand reinkommt, der vielleicht einen blauen oder einen gelben Kittel anhat.
Ja, alles klar. Professor Potter, Sie haben gesagt, Sie gucken auch so ein bisschen auf, ob da irgendwo Fake im Spiel ist, bei bestimmten Dingen, auch auf Videos oder nur bei Texten?
Ich schaue mehr auf Texte. Bei Texten muss man sagen, dass, wenn ich einen Text generiere, der durchaus etwas Richtiges sagen kann, während ich bei einem ein Bild generiere, dann ist das, also ein generiertes Bild ist per Definition fake. Selbst wenn ich sage, zeig mir, wie Leipzig jetzt auf dem Augustusplatz aussieht. Wenn nicht zufällig das Satellitenbild oder eine Kamera angezapft wird, um ein Bild zu generieren, dann ist es fake.
Dann wird es konstruiert, genau.
Egal, wie realistisch es aussieht.
Wir haben ja auf unserer Internetseite die Sendung begleitet. Da gibt es ja immer, wenn man bei sachsenradio.de ist und dann nach den Sendungen schaut, findet man ja zu jeder Sendung eine ausführliche Hintergrundinformation. Also erstens hat man dort ein sehr, sehr schönes Bild, was ich mit einer KI mal gemacht habe. Ich kann es zumindest mal, Professor Buchhester, der ist ja jetzt Zeuge, wer jetzt nicht reingucken kann, wo man sieht, dass wir da also miteinander sitzen. Also das ist dann in Richtung einer Karikatur. Da habe ich dann auch nur diesem Prompt gesagt, mach mal mit meinem Foto, baue mir drei Gäste dazu, zwei Männer, eine Frau, sehen komplett anders aus, als sie alle aussehen, aber man könnte mich vielleicht erkennen da drin und dann soll die Sendung Dienstags direkt heißen, es soll eine Radioumgebung sein und ich habe eine Mindmap, mit der ich die Sendung vorbereite. Und das hat das Ding also relativ gut gemacht, da waren da noch zwei, drei Korrekturen drin. Das ging also schon mal relativ fix und man weiß ja bei einer Karikatur, dass das eben nicht das wahre Leben ist. Wir haben aber auf der Seite weiter unten auch verlinkt eine Geschichte, ein Musikvideo, das ist im Februar der Artikel dazu erschienen. Da wurde mal mit verschiedenen Akteuren, also alles solche KI-Modelle an der Hochschule Bremerhaven etwas gemacht, dass man gesagt hat, mach mir mal so einen richtigen, so ein Video, was auch irgendwo in den Charts laufen könnte, mit künstlichen Menschen, mit einer selbst komponierten Musik und so weiter und so fort. Und da sieht man dann eben auch, wie weit das mittlerweile ist, weil da haben die Akteure, die man sieht, eben nicht mehr drei oder fünf oder sieben Finger oder irgend sowas oder laufen plötzlich mal so, dass sie sich einmal mitten um die eigene Achse drehen und das eine Bein wegschnickst, wie man das am Anfang gesehen hat. Das ist alles schon sehr, 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 sehr nah mittlerweile. Frau Professor Plato, wie geht's Ihnen da, wenn Sie so sagen, ja, eigentlich ist doch die Welt erkennbar und die Geschichten, die wir in den Religionen haben, haben irgendwo vielleicht einen Bezug, aber sind dann abstrahiert und jetzt sind wir in einer Welt, die plötzlich dauernd sowas macht?
Naja, ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass wir uns fragen, wozu machen wir das denn eigentlich? Also das ist auch tatsächlich mein Ansatz, wenn ich ethisch darüber nachdenke, dass ich nicht die Technik anschaue und sie auseinandernehme und frage, was ist daran gut oder schlecht. Es ist schon wichtig auch zu fragen, die Menschen, die dahinter stehen, welche Interessen haben wir und wie wollen wir die bewerten. Sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns fragen, wozu erzählen wir eigentlich solche Geschichten und wie wollen wir uns dazu verhalten. Und da ist ein großer Unterschied, den KI macht. Sie erzählt uns nämlich immer von der perfekten Welt, von der perfekten Leistung, von den 100%, von dem Verbesserungspotenzial, sei es über Fitness-Tracker oder beim Lernen. Die Geschichte von KI in der Schule ist ja auch oft, dass uns versprochen wird, sie unterrichtet individualisiert, damit jeder nach seinem Potenzial gefördert wird. Und da drin steckt so ein ganz starker Anspruch nach Perfektionierung. Das ist die große Geschichte, die KI uns erzählt, auf ganz viele Varianten. Und die meisten Religionen, jetzt nicht nur das Christentum, sondern die anderen, die erzählen eigentlich, wie man mit Fehlern umgeht und wie man damit zu leben lernt. Und auch wenn das jetzt eine sehr philosophische Frage ist, ist die, glaube ich, wertvoll, sich diesen Unterschied nochmal vor Augen zu führen.
Ja, Auf jeden Fall. Wir kommen gleich mal auf ein Projekt, wo Professor Buchester auch mit involviert ist. Ich habe es schon mal angekündigt. Und ich möchte jetzt aber noch ein anderes Interview mit einführen, was ich im Vorfeld gesagt habe, weil wir sind in unserer Runde ja, wie gesagt, recht akademisch unterwegs. Ich bin der Einzige ohne Professor und ohne Doktortitel hier, merke ich gerade. Aber wir schauen natürlich mit neugierig forschendem Blick auf das Thema, ziehen Schlüsse. Stefan Wiegand wird uns ja noch mal vielleicht zusammenfassen, was noch an Fragen kam. Andererseits sind die meisten von uns ja auch irgendwie schon Nutzer von KI gewesen oder probieren es gerade im Moment vielleicht mal aus, mal mehr oder weniger zögerlich. Deshalb wollte ich mal mit jemandem sprechen, der so eine fachliche Expertise daraus hat, dennoch aber auch Nutzer von generativer KI ist und da auch schon sehr weit ist. Und Professor Buchester war so nett, mir den Kontakt zu vermitteln, weil Konstantin Kowalski ist ein Partner von ihm. Er ist IT-Business-Analyst aus Leipzig, macht gemeinsam mit ihm einen Podcast, Potenziale nutzen, kann man sich auch mal gut anhören. Und ich wollte von Konstantin, wir haben uns da auch aufs Du geeinigt, erstmal wissen, ob er zu seiner KI eigentlich schon so eine Art persönliche Beziehung aufgebaut hat.
Also wenn wir über KI sprechen, dann haben ja viele Menschen das Gefühl, dass da irgendwie was Magisches passiert oder was Bedrohliches. Ich glaube, das stimmt beides auch so nicht. Am Ende ist KI im Kern ein denkendes System. Aber eigentlich, und das ist viel wichtiger, ist es ein leistungsfähiges Werkzeug. Also ich bin da nicht persönlich, das ist kein Freund, das ist auch nicht partnerschaftlich, sondern das ist einfach ein Eingabemedium, ein Tool, das ich benutze.
Kannst du grob bezeichnen, ohne dass wir jetzt in die einzelnen Projekte genau reingehen, für was du in hauptsächlich diese generativen Tools dann benutzt? Lässt du Bilder malen, lässt du Texte erstellen? Wo ist eigentlich dein hauptsächlicher Zugang dazu?
Das ist ein unheimlich breites Spektrum, wofür ich KI mittlerweile benutze, um es vielleicht mal an einem privaten, persönlichen Beispiel festzumachen. Eins meiner Kinder liest nicht so gerne. Ich habe mit KI kleine Geschichten erstellt und dazu grafisch die passenden Figuren. Die konnte sich mein Kind selber aussuchen. Und dann habe ich am Ende ein Buch draus gemacht und schon hat es funktioniert. Das heißt, plötzlich war da Interesse. Nicht, weil es ein Buch war, sondern weil es eine eigene Geschichte war. Und da habe ich dann praktisch festgestellt, okay, KI kann Dinge zugänglicher machen. Und da ist mir dann auch irgendwo klar geworden, ne, das ist kein Spielzeug, das ist ein Werkzeug und das kann man auf ganz vielen Ebenen benutzen. E-Mails optimieren, das kennen wir ja auch alle. Der Einstieg ist manchmal schwierig. Wie formuliere ich das? Da kann es mir helfen. Ich hätte gerne eine schöne Geburtstagskarte. Da kann ich mir ein Bild illustrieren lassen. Also es ist ein ganz breites Potpourri an Themen, wofür ich das benutze.
Ja, da sind wir ja an so einer Stelle, wo wir sagen, Dinge, die wir eh schon getan haben, gehen jetzt leichter von der Hand oder gehen jetzt so ein bisschen perfekter, sieht vielleicht das Ergebnis schicker aus. Wie wäre jetzt aus deiner Sicht der nächste Schritt, ob im privaten oder in deinem beruflichen Umfeld, wo geht's jetzt voran, dass du quasi so eine Art 7-Meilen-Stiefel kriegst oder mehr Kräfte hast? Ist das aus deiner Sicht auch eine Möglichkeit, dass KI uns quasi unsere Möglichkeiten potenziert?
Na, KI kann uns beschleunigen, ja. Wenn ich jetzt umfangreiche Texte habe, die ich lesen möchte, dann kann ich mir eine Kurzzusammenfassung erstellen lassen, innerhalb von Sekunden. Wenn ich sage, okay, ich möchte etwas strukturieren, ich habe eine Idee, ein Projekt, dann kann ich das kurz eingeben, sagen, das ist meine Vorstellung und dann kann mir KI dabei helfen, das schnell auf ein höheres Niveau zu heben, zu sagen, okay, hier gibt's Schwächen. Oder es kann prüfen, ob ich Dinge vergessen habe. Also es wird uns schon in gewisser Form stärker machen. Schlauer glaube ich nicht. Weil entscheidend ist immer noch, wer sitzt davor. Wenn ich also, ich sag mal, sehr simpel eine Anfrage stelle, dann werde ich eine simple, mittelmäßige Antwort bekommen. Je genauer und präziser und je mehr Zeit ich mir nehme für die Eingabe meiner Anforderungen, desto besser wird auch der Output werden. Das heißt, es hängt auch so ein Stück von jedem selber ab.
Und in der geschäftlichen Umwelt, wenn du Menschen rätst, nehmen wir doch eine KI-Lösung. Was erlebst du da? Euphorie oder eher erstmal Zögern?
Das ist auch wieder sehr, sehr gemischt. Also es gibt so die Skeptiker, die sagen, ich kann das alles selber. Ich brauche das nicht. Ich vertraue dem nicht. Und es gibt natürlich die Menschen, die sagen, okay, lass es uns probieren. Ich bin in der Softwareentwicklung tätig. Das heißt, wenn wir Abfragen schreiben, Auswertung, Daten, dann können wir das schon vom Prinzip her selber. Aber wie könnte die Abfrage schlanker gestaltet werden? Wie kann das schneller laufen? Prozess, Rechenleistung. Dann ist es sehr sinnvoll, KI einzusetzen, weil diese dann unsere Abfragen analysiert und optimiert.
Also wenn du Software entwickelst, dann bist du einer der Menschen, die ich immer bewundere, die quasi auf diesen schwarzen Bildschirm diese Zahlen, Buchstaben, Zeichen, Kolonnen verstehen und sagen, oh, hier ist ein Fehler, da fehlt an der fünften Stelle, müsste das Y klein und nicht groß sein oder da fehlt noch ein Unterstrich oder sowas. Also solche Dinge kannst du erkennen, solche Programmiersprachen sind dir nicht fremd.
Nein, das ist mir nicht fremd. Da kenne ich mich aus und gerade da macht es eben halt Sinn. Am Ende ist es aber natürlich auch so, dass KI ein bisschen überschätzt wird. Sie ersetzt eben halt nicht das Urteil des Menschen. Was kann KI, um es konkret zu machen? Die kann 1000 Seiten in 20 Sekunden lesen. Das kann ich nicht. Vorschläge daraus ableiten. Aber überprüfen, ob das wirklich sinnhaft ist, muss ich selber. Weil KI natürlich dadurch, dass sie besonders gut formulieren kann, also sich gut ausdrücken kann, auch oft sehr überzeugend klingt, obwohl sie falsch liegt. KI trägt auch keine Verantwortung. Die liegt immer beim Menschen. Und einfühlsam zu sein, das ist eine Fähigkeit des Menschen. Kreativ zu sein. KI erschafft doch nichts Neues. Also ich kann eine KI darauf trainieren, Bilder zu generieren. Und was gebe ich ihr als Vorlage? Einen Menschen. Und wenn sie oft genug dieses Muster gelernt hat, dann kann sie natürlich auch Menschen darstellen. Dasselbe kann ich natürlich mit Bildern machen. Aber dass sie wirklich eigenständig, aus sich heraus, ohne irgendwo eine Vorlage zu haben, etwas erstellt, Kunst, das ist ausgeschlossener. Und das unterscheidet uns maßgeblich davon.
Du hast Kinder, soviel ich weiß. Würdest du denen noch raten, sowas wie du zu machen? Oder sagst du, nee, das macht in Zukunft der kleine Bruder von ChatGPT oder wem auch immer viel besser als wir. Such dir lieber was anderes.
Das ist schon fast philosophisch, weil ich selber die Frage für mich nicht mit einem klaren Ja beantworten könnte, würde ich meinen Beruf nochmal selbst wählen. Das liegt aber eigentlich eher an einer anderen Sache. Im Bereich der Informatik erschaffen wir viele neue Dinge, aber das wenigste davon hat lange Bestand. Das wenigste davon kann man wirklich anfassen. Das sind ja meist digitale Produkte und Werte. Und es dauert einfach extrem lange, ehe sowas fertig ist. Das heißt, was würde ich meinen Kindern raten? Ob sie auch Informatik studieren sollten und in dem Bereich tätig werden? Nein, ich würde sagen, macht irgendetwas, das euch Spaß macht. Zukünftig wird es einfach so sein, wir werden die KI gar nicht mehr so im Vordergrund erleben. Die verschwindet im Hintergrund, die unterstützt, ohne dass wir es noch wahrnehmen. Deswegen ist es auch nicht notwendig, es sich da besonders stark zu fokussieren für neue Berufe. Das wird einfach mitgegeben.
Wenn wir im Moment jetzt noch in diesem Herantasten an die KI sind, als Normalnutzer, haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, wie schick das ist, mal eine tolle Geburtstagseinladung zu machen oder eben für die Kinder ein personalisiertes Buch mit eigenen Figuren zu erstellen. Wo liegen denn aus deinem Blickwinkel her vielleicht auch die Gefahren, wo man sagt, Achtung, hier ist man vielleicht auch zu naiv und tappt in eine Falle rein. Also was sollte man möglichst unterlassen?
Also ich würde das auf drei Dinge runterbrechen. Erstens, niemals blind der KI vertrauen. Zweitens, klar sagen, was man möchte. Und drittens, Ergebnisse prüfen. Genau in dieser Form nutze ich die KI selbst auch. Sie liefert die Ideen, ich mache die passend.
Also soweit mein Gespräch mit Konstantin Kowalski. Gibt es aus Ihrer Runde jetzt, Frau Plato, Herr Potthast, Dinge, wo Sie sagen, ja, interessanter Aspekt, würde ich gerne verstärken, würde ich vielleicht auch in Frage stellen?
Ein Aspekt, der mir dabei aufgegangen ist, ich habe vor kurzem auch einen Vortrag dazu gehalten, wir haben ein Problem in der digitalen Kommunikation und das ist die Feststellung von Authentizität. Vorher, weil Schreiben oder generell kreativ sein schwer war, fiel es uns leicht festzustellen, ob jemand persönlich Zeit und Gedanken investiert hat, um einen Text etwas besser zu machen. Und das ist jetzt nicht mehr so leicht erkennbar. Mhm. Das heißt, der Rest des Kontexts, in dem wir einem Dokument, einer Information begegnen, muss uns jetzt darüber aufklären. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann haben wir ein Problem. Also zumindest in manchen Situationen.
Dann werden bestimmte Dinge auch nicht mehr so wertvoll wahrscheinlich. Ne? Ich habe jetzt gerade ein anderer Gedanke, seit das losging, dass man im Internet so Sprüche, so ganz individuelle Sprüche zum Geburtstag, zur Hochzeit, zur Taufe, zu irgendwas fand, gab es dann wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen im Umfeld, im Bekanntenkreis Leute, die hatten dann plötzlich ganz tolle Geburtstagskarten mit vielen Sprüchen drauf und dann irgendwann merkte man, oh, den habe ich jetzt schon zum dritten Mal gekriegt, der scheint scheinbar bei Google in der Trefferliste weiter oben zu sein. So ein bisschen diese Idee, ne? Dass man sagt, alle können jetzt was Perfektes machen, wenn sie nur wissen, wie sie es ihm sagen. Frau Plato sagte ja gerade, Vorsicht, auch da, nicht jeder kann sich so ausdrücken, dass die KI bei diesem Prompting dann gute Ergebnisse liefert. Aber wenn das einmal funktioniert, dann haben wir alle Hochglanzergebnisse, die irgendwo dann vielleicht etwas oberhalb vom Mittelmaß sind.
Ja, und das ist ja auch die interessante Frage, ob sich das dann gleich gut anfühlt. Also ist es das Gleiche, also wollen wir einen perfekten Geburtstagsgruß, der intellektuell oder lustig oder sprachlich ganz versiert ist? Oder wollen wir einen, wo wir merken, da hat jemand vielleicht mit nicht so tollem Ergebnis, aber mit großer Anstrengung was für uns getan? Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich ganz und gar mit diesem Werk, mit der Werkzeug- oder Tool-Idee gehen würde, weil ich glaube, dass KI uns deutlich mehr unter die Haut geht, als es zum Beispiel ein Hammer oder eine Waschmaschine tut. Und ein Indiz für mich ist eben, dass auch manche Menschen sagen, ich möchte mal einen Tag wieder ohne Navigationssystem Auto fahren, um zu sehen, ob ich mich noch orientieren kann. Also wir spiegeln und testen uns doch schon sehr in dieser Technologie und die macht was mit uns, was ein Hammer oder eine Waschmaschine nicht tut. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es ganz so abgeklärt ist, dass wir das einfach nur wie ein Instrument nutzen.
Ja, ist das aus Ihrer Sicht deshalb so, weil es eben über Sprachen läuft?
Das ist ganz sicher was, denn Sprache ist, also vom Mensch sagt man eher, es ist ein Zoonlogon, also das Lebewesen, das das Wort hat. Wir wissen, dass Tiere auch sprechen können, ganz anders, aber die Sprachworte, die jetzt eben Grundlage sind, die haben nur wir. Und Sprache ist Verständigung, Beziehung, sie ist Machtausübung und alles Mögliche. Und wer sprechen kann mit uns, macht auch was mit uns. Das ist vielleicht die ganz einfache These. Und das Zweite ist natürlich, wir liefern die Daten. Also die Daten geben wir ja nicht nur bewusst oder aus Büchern, sondern wir liefern sie jetzt, während wir hier sitzen. Wenn wir einen Fitness-Tracker anhaben, wenn wir ein Handy anhaben, wenn wir hierher gekommen sind mit dem Auto. Unser Leben ist abgebildet in Daten und wird zur Grundlage für lernende Systeme. Natürlich stecken wir da mehr drin. In einem Hammer ist nichts von meinem Leben.
Ja, okay. Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, dass es dieses Projekt gibt, jetzt müssen wir auch drüber reden, weil genau diese Dinge, die wir da jetzt ansprechen, sind ja da drin. Ich habe das Buch, muss ich gestehen, noch nicht gelesen. Ich habe nur so ein bisschen einen Auszug im Podcast mitbekommen. Ich habe mitgesehen in der Ankündigung, wo es hingeht. Es geht um eine Frau, die im Jahr 2030 geboren wird. Und jetzt klingt das Ganze natürlich nach Science Fiction, hatten wir schon immer, ne, all solche Sachen und angeblich fliegen dann die Autos. Aber was ist das, was ist der Spin und warum sind dort, ich glaube, ein Dutzend Leute involviert, die alle jetzt nicht nur zu viel Freizeit hatten und mal was schreiben wollten, sondern die da sagen, anhand dieser erfundenen Figur und dem Thema KI kann ich darüber reden, wie unsere Welt sich entwickeln sollte.
Also das Buch heißt Yavi, wohin gehst du? Und die Idee ist, dass KI uns im Alltag eben schon fast unsichtbar begleitet. In einer Kontaktlinse, in einem Nanotattoo auf der Haut. Und ethische KI eben uns nicht die Wirksamkeit nimmt. Also der Grundsatz, der dahinter also
wir
steht.
Wir sind jetzt schon 2030 genau, fortfolgend. Also die ist ja nicht, dass man sagt, oh, ich habe das Tattoo noch gar nicht. Genau. Also man ist in einer Welt, wo das so normal geworden ist, wo diese Datengeschichten und sowas alles, das ist auch geregelt ein bisschen. Und jetzt sieht man, was dann Gutes passieren kann. Das ist ja die Idee.
Und im Vordergrund steht ein Satz, der heißt, die einzige Art, Menschen zu motivieren, ist dafür zu sorgen, dass sie ihre eigene Wirksamkeit erleben. Und Yavi hat eine KI, die eben nicht ihr die Dinge alle abnimmt, sondern die sie wirksam werden lässt, wirksam sein lässt. Und das ist auch aus neurologischer Sicht eben extrem wichtig, weil wir hirnorganische Veränderungen haben bei Menschen, die die eigene Wirksamkeit nicht mehr erleben. Wenn ich also 2-3 Striche zeichne und sage der KI, mach da bitte mal einen Wald draus, dann fehlen ganz viele Sinnesreize. Und im Gehirn gibt es einen ganz, ganz kleinen Bereich, der dafür verantwortlich ist, dafür zu sorgen, dass sich zwischen realer Welt und irrealer Welt unterscheiden kann. Und Untersuchungen zeigen, dass dieser kleine Bereich tatsächlich schrumpft, wenn ich nicht mehr die nötigen Sinnesreize habe oder erlebt habe, um das, was ich als Ergebnis vor mir habe, auch tatsächlich mir zuzurechnen. Und Yavi hat eine KI, die sie immer wieder auffordert, aktiv diese Sinnesreize abzurufen und sich aktiv auch selber noch die Entscheidungsautonomie zu behalten.
Also mal ganz simpel sagt, nimm jetzt nicht die Schüssel aus dem Schrank, geh töpfern.
Genau.
Das wäre sowas.
Genau. Okay. Also man sagt, was brauchst du für eine Schüssel? Mach dir Gedanken darüber und überleg, mit welchen Baumaterialien. Und
dann gibt sie den Tipp und sagt, mit dem dem wird es nichts, du brauchst das, aber mach mal selber. Okay, also Selbstwirksamkeit ist dann so unbedingt eine ganz entscheidende Geschichte. Und die verlieren wir schon?
Ja, die verlieren wir tatsächlich schon, weil das geht ja beim einfachen E-Mail-Schreiben los. Und wir haben eben ein Gedächtnis, was ganz viel Semantik Wir haben aber auch ein affektives, also ein emotionales Gedächtnis. Und da sagt man zum Beispiel, Mensch, wenn du dich ärgerst, schreib die E-Mail erst am nächsten Tag. Und wenn man jetzt der KI sagt, das ist der Sachverhalt, schreib mir eine neutrale E-Mail, dann ist genau dieser emotionale Verarbeitungsprozess nicht mehr da. Und das ist aber wichtig, um zum Beispiel auch eine Reflexion der Situation nochmal zu erleben. Und wenn das komplett weggeht, weil ich der KI zum Beispiel über so eine Art Profil mitgebe, wie schreibe ich neutrale Mails, hier sind 50, lies dir das durch, bau dir da so einen Agenten draus, schreib das so, dann fehlt dieser Reflexionsprozess. Und das führt dazu, dass bestimmte Hirnstrukturen, die gerade für die Verknüpfung zwischen Ratio und emotionalen Dingen extrem wichtig sind, dass die verkümmern.
Also wenn ich bei diesem Beispiel bleibe, ich bin wütend, möchte die E-Mail schreiben, sag meinem Chatbot dort, mach du das.
Genau.
Dann sollte der in einer ethischen KI erstmal sagen, ich mach das, aber nur wenn du jetzt in dein Zimmer gehst, dich abregst und die Flasche Bier bleibt zu.
Genau, und wenn du danach kommst und ich dir zum Beispiel 10 Fragen stelle, was möchtest du damit ausdrücken, und wir über einen Dialog dahin kommen, was deine Intention ist. Möchtest du dich rechtfertigen, möchtest du vielleicht den anderen verletzen, möchtest du sachlich Stellung dazu beziehen? Und über so einen ethischen Dialog kann die KI dann unterstützen.
Mhm. Professor Potthas, haben Sie mitgeschrieben, was demnächst programmiert und erfunden werden muss? Oder gibt es das schon?
Ich finde das sehr spannend. Und ich war mal auf deutlich einfacherer Ebene, als wie es jetzt hier ausformuliert wurde. Denken wir auch in meinem Forschungsbereich darüber nach, dass wir gerade bei den Suchmaschinen, also bei Information Retrieval Systemen, wo ich ja auch sehr viel forsche, die Frage aufwerfen, ob nicht das System nicht nur nach unserer Convenience gebaut werden soll, also es immer einfacher zu machen, möglichst schnell an das zu kommen.
Convenience leicht benutzbar.
Genau, so richtig. danke. Sondern ob wir den Weg zur Information etwas komplizierter machen müssen und ob das einen Mehrwert bietet, den Kampf, das Richtige zu finden, wie wir es ja bei Google im Augenblick durchaus haben. Mhm. Gleichzeitig, und das hat Frau Plato mir bei Gelegenheit mal gesagt, dass die Menschen das natürlich 10 Meter gegen den Wind riechen und dann doch zu dem einfacheren System gehen.
Okay, weil sie gerade sagen, hat bei einer anderen Gelegenheit gesagt, das muss man vielleicht auch mal öffentlich machen. Es gibt dieses, was ist es eigentlich? SCATS-AI?
SCATS-AI.
SCATS-AI. Ist was Sächsisches, ne? Oder zumindest ist hier in Sachsen mit beheimatet, kann das sein?
Da können wir sehr stolz sein, ja. An der Universität Leipzig und der TU Dresden gibt es ein gemeinsam getragenes KI-Kompetenzzentrum, was in wirklich großer Millionenhöhe gefördert ist und zusammen mit 4 anderen Zentren in Deutschland maßgeblich die KI vorantreibt.
Und vorhin hatte ich es schon gesagt, Professor Potthas war früher mal in Leipzig, ist jetzt in Kassel, und dadurch ist wahrscheinlich diese Verbindung. Und da treffen Sie sich auch, also da erklärt sich auch ein bisschen, warum eine Religionspädagogin und jemand, der eben aus dem Technologiebereich kommt, schon mal miteinander geredet haben.
Ja, und das ist ziemlich ergiebig, das ist wirklich schön.
Ja, absolut.
Okay, und bei den Dingen, die Sie jetzt gerade, Frau Plato, gehört haben, also die Professor Buchheister angesprochen hat, ohne dass Sie jetzt das Buchprojekt kennen, aber diese Idee, dass man sagt, ja, wir müssen es vielleicht einfach schon mal, wir müssen mal in diesen Raum gehen, in dem wir erst ankommen werden, ohne dass wir da eine Glaskugel bemühen und vielleicht übertreiben, sondern was ist uns wichtig, was muss so ein Mensch dann eben an Unterstützung vielleicht haben, um eben nicht in dieses leere Starren, ich werde nicht mehr gebraucht, zu kommen.
Also ich bin tatsächlich zwischen 2 Seiten ganz hin und her gerissen. Theologisch könnte man sagen, 2 Seelen in einer Brust. Ich finde es einerseits eine sehr schöne Vision und ich kann dem als Pädagogin auch viel abgewinnen und alles zur Selbstwirksamkeit kann ich genauso unterschreiben und es ist ganz wunderbar. Auf der anderen Seite würde ich mich aber scheuen, ich hoffe, Kollege Buchheister, Sie nehmen mir das nicht übel, das ethisch zu nennen.
Ist denn
ich
finde, genug
weg. Nein, wir müssen ja noch ein bisschen hier zusammenreden. Nein, es macht mir große Freude. Ich würde das aber eher als Moral bezeichnen. Also das ist ja alles, was wir moralisch feststellen und regulieren können. Und Ethik ist ja eher eine kritische Haltung oder eine kritische Reflexion. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Geschichte schauen, dann hatten wir immer wieder Institutionen, die uns verwaltet haben, was richtig oder falsch ist und uns dann unterstützend oder manchmal auch tyrannisch bös von oben nach unten angeleitet haben, das zu tun. Und wir haben uns an verschiedenen Stellen in der Geschichte aufgestemmt und haben gesagt, wir wollen gerne selbst unsere Fehler machen oder und wollen eben keine Moral, die uns vorgegeben ist, sondern wir wollen das permanente drüber nachdenken und auch das Recht haben, falsch zu liegen. Und den Teil, obwohl ich eben, wie gesagt, ich erinnere nochmal dran, ich habe auch zugehört und habe hier mehrfach genickt und habe gedacht, ja, das hört sich schon sehr schön an.
Ja. Naja, die Frage ist jetzt, Ethik, Moral ist vielleicht nicht eine andere Sendung. was wahrscheinlich gemeint ist, ist dann irgendwas dazwischen, so eine Art Verantwortungsbewusstsein für Menschen, menschlich, vielleicht menschlich, ist das
also, schon was? Ich formuliere es gerne so, dass Ethik für mich heißt, dass wir rational fühlen und emotional rechnen. Also ich betrachte es ja sehr aus der Perspektive, wo passiert im Gehirn welcher Prozess. Und insofern bin ich da sehr bei Ihnen, Frau Plato, dass man sehr genau definieren muss, was ist denn Ethik? Ist es utilitaristische Ethik? Das heißt, wenn es allen nützt, ist es okay? Ist es sowas wie Kants Ethik oder welche Idee davon haben wir? Und wenn wir darüber reden, dann meinen wir immer, dass wir rationale Prozesse und emotionale Prozesse nicht voneinander trennen können. Es gibt kein einziges Wort, keine einzige Semantik, wo man sagt, die ist nur rational und die ist nur emotional. Also ich nehme mal den Satz, wir essen Opa. Ja, da macht es total Sinn, dass man hinter wir essen eine kurze Pause macht. Das ist dann für Opa durchaus lebensverlängernd. Und weil dann heißt es, wir essen Opa. Ja, also eher als Aufforderung. Und insofern macht die Pause dann die inhaltliche Bedeutung. Und so, das ist für uns immer ganz wichtig, dass wir sagen, ethische KI muss vielleicht Pausen ertragen, muss vielleicht nicht in unglaublicher Geschwindigkeit da sein, um diese ethische Selbstreflexion emotional und rational zuzulassen.
Mhm. Ja, stimmt. Ich überlege gerade, was es mit mir machen würde. Wenn das Ding nicht sofort antwortet, würde ich ihm dann vielleicht noch auch mehr Wertschätzung entgegenbringen. Weil ich mir sage, schnell da ist, kann ja gar nicht gut sein. Ja, Herr Potters?
Da kann ich einhaken. Das hat Google schon vor Jahren herausgefunden, dass die Suchmaschine, die innerhalb von 300 Millisekunden antwortet, die bessere Suchmaschine ist und dass wann immer ein Computersystem nicht auf Knopfdruck das Ergebnis ausspuckt, wir genervt sind und zwar ziemlich schnell.
Okay. Naja, aber wir sind ja jetzt an dieser Stelle, wo wir sagen, ist die KI noch ein reines Computersystem oder ist es eben schon unter Umständen und in dieser Utopie, ist es ja keine Dystopie, sondern eine Utopie, dann wäre ja dieses Ding ein Partner. Witzigerweise bin ich gerade wieder an Raumschiff Enterprise erinnert, weil fast alles, was da war, war irgendwie da. Und da war es ja auch schon so, dass die, die Intelligenz, die in dem Ding verbaut war, auch mal gesagt hat, stopp, ist das die gute Entscheidung, jetzt den Phaser rauszuholen.
Aber wenn ich da vielleicht zum Kollegen Potters noch eine Sache mal hinzufügen darf. Er hat recht, völlig recht. Wir sind dann schnell genervt. Aber warum sind wir genervt? Weil unser Befriedigungssystem eben auf die schnelle Befriedigung funktioniert. Eine langfristige Befriedigung ist eben nicht nervend, sondern ist dann ein ganz anderer Prozess, der dann lebenszufrieden macht.
Also ein Pavlovscher Reflex, der noch erst wieder eingebaut werden muss. Das war das ja mit dem Hund und der Lampe und dem Sabbern. Ne? Trotzdem, bin ich nicht typisch, weil ich ja auch zum Beispiel keine Textbausteine mag und sowas und dann lieber das 20. Mal dieselbe Mail schreibe. Aber ich habe jetzt wirklich schon gemerkt, wenn so ein KI-System eine Weile braucht, also wenn das dieses Ding da, ist ja kein Rad, sondern wenn das so ein bisschen blinkt und ich merke, das denkt nach, das macht auch was mit mir. Dann sage ich, oh, jetzt wird bestimmt das Ergebnis besser, weil das braucht eine Weile. Also vielleicht können Sie ja mal in Ihren Kreisen dann diskutieren, Professor Potters, vielleicht ist es noch was anderes, wenn man sagt, ich habe da so ein vermenschlichtes Stück Technik, dass man dem dann auch andere Dinge zuschreibt. Es ist insofern spannend, weil ich habe ja im Vorfeld noch Gespräche geführt, eins ist noch offen und das zielt genau in diese Richtung. Und zwar habe ich mit dem Ehepaar Celeste und Mariko Spahic gesprochen, das sind die Autoren des Buchs Unlock Your Identity, also die haben Identität so ein bisschen mit diesem AI, also mit der künstlichen Intelligenz, mit der Artificial Intelligence da in den Titel eingebaut und das Buch erscheint erst morgen, wir können aber heute schon drüber reden. Also Celeste hatte früher schon mit Maschinenethik und Technikphilosophie zu tun, kommt aus diesem Bereich. Marinko, ihr Mann, hat Filmproduktion studiert, kennt die Wirkung der Bilder sehr gut, kommt aus diesem Bereich. Und ich habe die beiden mal gefragt, wie es eigentlich kommt, dass sie so ein Buch geschrieben haben, in dem sie uns ausfordern, KI nämlich als Spiegel unserer selbst zu nutzen und damit dann eben auch neue Fähigkeiten zu entwickeln. Future Skills nennen sie das.
Tatsächlich arbeiten mein Mann und ich ja schon seit fast 10 Jahren gemeinsam an der Thematik. Wir haben 2019 ein Unternehmen gegründet im Health-Tech-Bereich und später folgte dann ein Bildungsprogramm eben für diesen Bereich, wie man künstliche Intelligenz nutzen kann zur persönlichen Weiterentwicklung, auch über die Mechaniken, die dahinter stecken. Also was macht KI mit uns? Und die Fragen, die wir uns dabei stellen, schon ganz am Anfang, auch gerade mit der Entwicklung unseres Health-Tech-Unternehmens, ist immer, wo ist der Mensch in diesem Gefüge Mensch-Technologie? Welche Kompetenzen brauchen wir als Menschen? Und wie muss Technologie entwickelt werden, um uns Menschen positiv zu fördern? Es war eigentlich nur der nächste logische Schritt, das Ganze auch in einem Buch festzuhalten.
Das Gespräch mit Ihnen finde ich deswegen so spannend, weil Sie ja jetzt eigentlich den Spieß umdrehen. Man denkt oft, wenn man das sieht, oh, ich bin der ganzen Geschichte ausgeliefert, weiß nicht, was die KI da tut und bin letztendlich nur Konsumierer. Ihr Ansatz, Ihrer beider Ansatz im Buch ist ja, die KI auch einzubinden, dass sie mit mir gemeinsam mich trainiert, besser mit ihr umzugehen.
Genau, weil KI an sich, und wir sprechen hier vor allen Dingen halt über Large Language Modelle, wie beispielsweise ChatGPT, Gemini, Claude und Co., die sind eben kein Schicksal, also wir sind denen ja nicht ausgeliefert und wir sprechen davon auch im Buch, wir müssen uns von einer Konsumgesellschaft hin zu einer Bewusstseinsgesellschaft entwickeln, denn wir haben letztendlich unser Bewusstsein und damit auch die Freiheit zu entscheiden, wie wir die KI für uns einsetzen. Ob wir die nutzen, um uns verdummen zu lassen und unsere Kompetenzen zu verlieren oder als Spiegel und als Sparringspartner nutzen und somit sogar unser Denken fördern können.
Sparringspartner ist ein Stichwort, was ich sehr gern schon aufgenommen habe. So ungefähr ein Drittel des Buches besteht ja daraus, dass man eben so eine Art Selbsttest mit KI probiert. Marinko, können Sie uns das vielleicht an einem Beispiel aussehen, wie man so ein Large Language Model benutzen kann, um in dieser KI-Welt besser klarzukommen?
Ja, also das ist auch eins dieser Future Skills, die wir in unserem Buch präsentieren. Und zwar geht es um kritisches Denken. Also kritisches Denken ist eine essentielle Fähigkeit, gerade in der heutigen Welt, um eben diese Informationsflut, der wir täglich ausgesetzt sind, um die überhaupt filtern zu können und überhaupt entscheiden zu können, was ist relevant, was ist nicht relevant, was macht das mit mir. Da geht es dann darum, das Large Language Modell dafür zu nutzen, eben Manipulationstechniken zu erkennen und zu durchschauen. Was möchte dieser Absender, was hat der eigentlich für Ziele? Und dass man eben rhetorische Tricks, die einen erstmal triggern, dass man das erkennt und Abstand gewinnen kann von dieser ersten emotionalen Reaktion und dadurch immer mehr Souveränität gewinnt, dass wir lernen, diese Fallen zu erkennen, wie die Mechanismen funktionieren und eben gar nicht erst mehr reintappen.
Ich habe im Buch diesen Satz gefunden, künstliche Intelligenz ist kein Therapeut, kein Freund, kein Ratgeber, sondern bestenfalls ein Spiegel. Ich glaube, das sollten wir uns alle nochmal richtig vergegenwärtigen, dass es eben ein Werkzeug ist, mit dem wir eben aber auch uns selber besser machen können und trainieren. Jetzt haben Sie gesagt, wir haben diese verschiedenen Future Skills drin. Wer müsste denn dafür sorgen, also neben mir selbst natürlich, dass die quasi allgemein bekannt sind und dass die irgendwo mitgegeben werden? Ist das die Schule? Sind das die Elternhäuser? Wer sollte das sein?
Genau, unserer Meinung nach müsste man bereits in der Schule ansetzen, also dass es fest in der Bildung verankert ist. Wir lernen Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen und das ist auch richtig so, aber wir lernen eben halt nicht diese Kompetenzen, die wichtig sind, um überhaupt in dieser komplexen Welt zu navigieren. Also Kompetenzen wie geistige Autonomie, kritisches Denken, emotionale Intelligenz, die gehen immer mehr Verlust dann, gerade auch durch die Technologien, die uns umgeben. Beispielsweise hat man angefangen, an der University in Manchester in England auch wieder Skills wie Telefonieren zu lehren. Ja, wir haben schon einige technische Revolutionen erlebt und das positive Weiterentwickeln war immer eine gewisse Bewusstseinsentwicklung über die Zeit, in der man sich befindet, gepaart mit Bildung und auch Regulierung. Und das ist das, was jetzt eben erfolgen muss. Das muss ins Bewusstsein rücken und deswegen muss das halt wirklich in der Bildung verankert sein. Das muss ein politischer Rahmen geschaffen werden und natürlich auch bestenfalls Thematik in Familien sein. Also überall sollte dieses Bewusstsein vorherrschen.
Dann würde ich zum Abschluss ganz gerne noch dieses Kunstwort, was Sie kreiert haben, mal besprechen. Ohne dass wir jetzt zu sehr auf die einzelnen Inhalte, aber das habe ich schon verstanden, diese Skills wie Autonomie, kritisches Denken, emotionale Intelligenz, Kreativität, Lernfähigkeit, Resilienz und Regeneration, die sind ja Teil dieser AI-Identity. Was meint das noch? Meint es mehr, dass ich mehr Computerverständnis haben muss oder dass ich eben mithilfe des Computers auch wieder ein anderes Verständnis für mich selber bekommen muss?
Also es geht in die Richtung, dass wir ein besseres Verständnis über uns selbst bekommen und aber auch für die Umwelt, also die technische Umwelt, die uns umgibt. Also in beide Richtungen geht das tatsächlich. Also diese Technologien wurden so schnell in den Lebensalltag der Menschen integriert, ohne dass da wirklich eine bewusste Reflexion drüber stattgefunden hat. Wie diese Technologie funktioniert, was die für Effekte hat, was die mit mir macht. Und gleichzeitig haben wir auch immer mehr so den Kontakt zu uns selbst verloren. Das heißt, wir müssen auch wieder uns selbst lernen, besser zu verstehen. Wir sind mittlerweile mit jedem vernetzt, aber die Verbindung zu uns selbst haben wir verloren. Da geht es tatsächlich drum, also dass wir wieder die Verbindung zu uns selbst finden und aber auch die digitale Welt, in der wir leben, besser verstehen.
Also diese Identity, diese Identität auch im Digitalen nicht nur nutzen, um das Ding besser zu verstehen, sondern mit Hilfe dieses, ich nenne es jetzt mal Dings, auch mich besser zu verstehen. Und wenn wir das hinbekommen, dann dürfte diese Welt viele Möglichkeiten für uns haben, richtig?
Ja, absolut. Genau, also es geht darum, uns selbst besser zu verstehen, in Kontakt mit uns selbst besser zu kommen und nicht einfach in einer hybriden, unbewussten Identität zu leben, wie wir halt eben das Gegenteil nennen, sondern in eine bewusste Identity zu kommen. Denn Technologie ist nicht mehr wegzudenken, sondern sie ist da. Wir müssen jetzt nur lernen, mit ihr bewusst und für uns förderlich und positiv mit ihr umzugehen, sodass wir auch wirklich den bestmöglichen Nutzen aus ihr ziehen und wir menschlich und gesund und erfolgreich und glücklich bleiben.
Tja, soweit das Gespräch mit Celeste und Mariko Spahitsch. Im Buch gibt es dann auch ganz viele von diesen, wir haben ja schon drüber gesprochen, von diesen Prompts, wo man dann eben genau sagt, du bist das als Partner und so weiter und so fort. Wo ich das gelesen habe, na klar, dann kommt man ja fast schon so ein bisschen in so eine leichte Psychotherapiesitzung so ein bisschen rein. Und da ist es ja etwas, es ist vorsichtig, da gibt es auch garantiert schwarze Schafe, die das ausnutzen. Wie sieht's der Psychologe? Ist das erstmal gut, dass man, wenn man das Gefühl hat, ich brauche jetzt nur mal jemanden zum Reden, zum Sortieren, etwas übers Selbstgespräch hinaus, dann sowas zu machen? Man muss eben dann aber entscheiden, wann bräuchte ich eigentlich jetzt wirklich einen Fachmann oder eine Fachfrau?
Also es gab mal vor einiger Zeit eine sehr tolle Untersuchung von einer großen deutschen Zeitschrift, welche psychologische oder psychotherapeutische Schule die beste ist. Und die kam zu einem sehr eindeutigen Ergebnis, dass diese Prozesse des Zuhörens, des Hinterfragens, dass das den Nutzen ausmacht, völlig unabhängig eigentlich davon, welcher Schule sich der Therapeut zurechnen muss. Und da ist gerade bei dieser Not an Therapieplätzen, an Betreuungsplätzen und so weiter, ist so ein gut trainiertes Large Language Model, wobei gut trainiert kann bestimmt der Kollege noch, noch viel mehr dazu sagen, extrem hilfreich, um zum Beispiel wirklich in so einer totalen Drucksituation erstmal einen virtuellen Interaktionspartner zu haben.
Ja, es steht ja dann meistens auch am Ende unten drunter, wenn du aber das Gefühl hast, das kann man dann such dir direkt eine Hilfe. Ja, der Kollege ist bestimmt Professor Bottas. Dieses Training, vielleicht können wir auch mal ganz kurz die Schleife noch drehen, wie so ein Training eigentlich funktioniert. Sie hatten am Anfang gesagt, sie schmeißen da viele Texte rein und dann ist gut. Aber das alleine wird ja nicht reichen. Es muss ja noch eine Rückmeldung geben, so eine Feedback-Schleife nehme ich an.
Ja, die gibt es tatsächlich und zwar eine ganze Reihe verschiedener. Wenn man anfängt, dann versucht man einfach erstmal aus der Mitte eines Satzes ein Wort zu entfernen und lässt das Modell vorhersagen, welches Wort denn da gestanden haben könnte. Auf diese Weise lernt man etwas, was sich verteilte Semantik nennt. Also das heißt, ich kann das Wort Jaguar von dem Jaguar im Zoo, beziehungsweise dem Jaguar dem Auto unterscheiden auf diese Weise, indem ich nur den Kontext, das heißt die Wörter, die ich nicht entfernt habe, dann interpretiere. Wenn man damit fertig ist, dann lässt man das Modell auf reale Beispiele los. Fragen, Antworten, Instruktionen, Ergebnis oder aber auch, man lässt es auf, lässt es gegen andere Modelle spielen und dieses Modell ist dann eine Art Lehrermodell für das zu trainierende Modell und lässt es dann im Prinzip kleine Aufgaben erledigen und das Lehrermodell bewertet, ob alternative Lösungen, die das Modell produziert, besser sind. Und auf diese Weise kann man dann nach und nach das Modell dazu bringen, dass es die heutige Qualität hat. Zusätzlich Alignment. Das bedeutet die Ausrichtung des Modells auf zum Beispiel unsere Werte, auf Nettigkeit oder ähnliche Dinge, die wir erwarten.
Also so eine Konditionierung, dass man sagt, bitte nur in diesem Rahmen.
Genau. Konditionierung ist das richtige Wort.
Okay, also eines Tages kann es sein, dass mein ChatGPT oder Co. dann sagt, du, ich habe gerade keine Zeit, ich muss meine Kinder trainieren.
Tja.
Das wäre dann spannend. Okay, Frau Plato, auch noch was zu diesem Gespräch, was wir eben gerade gehört haben? Irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist, wo Sie sagen, da würde ich noch hin oder Interesse auch mal ins Buch reinzukommen, ob Sie diese Future Skills alle schon haben?
Na, das auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, da muss ich noch ein paar, kann ich nicht überall ein Kreuzchen setzen. Ich finde auch da, das ist jetzt ähnlich wie vorhin. Ich habe eigentlich zwei Gedanken. Das eine ist, ich finde das eine schöne Vorstellung und vieles darin ist auch richtig. Insbesondere unterstütze ich, dass Bildungssysteme und Familien damit in die Pflicht genommen werden müssen. Das kann nicht erst im Beruf, wenn wir vor Aufgaben sitzen, passieren. Ich beobachte aber natürlich schon, dass letztlich die Schleife, die wir drehen, auch wenn wir so ein System als vermeintliches Gegenüber haben, es ist ja doch ein Gespräch mit uns selbst, weil das System sich ja auch nur statistisch nach dem ausrichtet, was wir wollen. Und auch wenn es theoretisch riesige Möglichkeiten hat, und das hat Martin Potthast vorhin auch gut gesagt, dass es auch über das hinaus, was wir fragen, kombiniert und Schlussfolgern oder Neues einbringen kann, bleibt es ja doch eigentlich ein Stück weit ein Selbstgespräch. Mhm. Und die Zumutung, die wir haben, wenn wir uns mit anderen Menschen abgeben und zum Beispiel auch allein die Dimension von Körpern, die eben auch wichtig ist, dass das in dieser positiven Vision nicht hinten runterfallen sollte. Weil es hört sich manchmal eben so an, aber dann könnten wir das doch erstmal machen und dann wird es schon gut. Ich glaube, dass uns aber nicht aus dem Blick geraten darf, dass es eben am Ende in vielerlei Hinsicht ein Selbstgespräch ist, wo uns auch viel Potenzial verloren gehen kann.
Also ich stimme Ihnen dazu. Die Frage ist ja nicht, können wir es statt einem menschlichen Dialog machen, sondern können wir es machen, bevor der menschliche Dialog völlig wegfällt. Hm. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich dort gerne setzen möchte, dass wir sagen, wir können diese Systeme benutzen, bevor wir die Menschen allein lassen. Aber natürlich empfehle ich jedem, der die Möglichkeit hat, mit einem Menschen zu interagieren, das vorzuziehen.
Ich würde auch einhaken, ja. Nochmal ganz kurz, denn ich sehe an dieser Stelle gerade die Bildungseinrichtungen gefordert, sich selbst ein Stück weit neu zu erfinden, von Frontalunterricht und Hausaufgaben erledigen und kontrollieren zu soziale Interaktion trainieren. Denn die Universitäten und Bildungseinrichtungen im Allgemeinen stehen dank KI da, wo Bibliotheken zur Jahrtausendwende mit Aufkommen des Webs und Googles standen.
Darf ich da noch einmal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz was sagen?
Das ist ein Gespräch, jeder Tag.
Das, was ich stimme vollkommen zu und diesmal ohne eine zweite Denkart. Das Problem ist nur, dass natürlich KI auch in ein bestehendes System kommt. Und da ist zum Beispiel die bittere Wahrheit, dass Lehrkräfte eben gerade nicht danach beurteilt werden oder im Studium des Lernen oder später in ihrem Dienst danach honoriert werden, was sie im Sozialen leisten, sondern wir sind immer noch in diesem Fachlehrerdenken. Und es ist, glaube ich, auch in der Berufswelt so, dass wir eben immer noch auf das messbare Produkt schauen und nicht den Prozess oder das Weiche dazwischen ernsthaft als Wert anerkennen wollen. Und da müsste schon ein ziemlich umfassender Kulturwandel passieren.
Bildungssystem wäre wieder mal ein Thema für sich, glaube ich. Ja, da habe ich ja eher das Gefühl, man müsste das wirklich so machen, dass man sagt, man gleist einfach ein zweites auf und dann lässt man die Leute entscheiden, gehen sie da rein oder gehen sie da rein, und das zweite wäre dann so, wie wir es uns wünschen. Aber wir sind ein Gespräch, haben wir gesagt, und ich würde ganz gerne nochmal Stefan Wiegand aus der Redaktion dazu holen, dass wir das Gespräch ein bisschen aufweiten.
Als hätte ich es gewusst.
Ja, was noch so bisher an Fragen, Antworten vielleicht auch aus der Hörerschaft kam.
Genau, wir hatten ja so ein Mail-Formular aufgesetzt, das ist so ein bisschen oldschool vielleicht, aber trotzdem ist es ganz ergiebig.
Kann man und da reinschreiben haben wir oder die KI rein?
Ja, die Leute haben reingeschrieben. Also, wofür nutzen Sie KI und welche Bedenken haben Sie? Beispielsweise Carsten Wolf aus Ottendorfer Krille hat uns da geschrieben und meinte, er nutzt KI ziemlich häufig, also beruflich als auch privat, zum Beispiel um E-Mails zu schreiben, gute Formulierungen zu finden, und des Weiteren kann man sich zum Beispiel Texte schnell zusammenfassen lassen. Die Frage, die dabei entsteht, ist: Woher holt die KI eigentlich ihre Informationen?
Aus anderen E-Mails und Texten.
Wahrscheinlich.
Oder? Aus allem, was sie in die Finger kriegen können oder was die Unternehmen in die Finger kriegen. Gerade in dem US-amerikanischen System ist es ja das sogenannte Fair Use. Das heißt, die Unternehmen dürfen einfach erstmal alles, was frei verfügbar ist, herunterladen. Und wenn es nicht ganz frei verfügbar ist, dann darf man annehmen, gab es da und dort auch schon die schwarzen Schafe, die trotzdem einfach die Daten abgegriffen und mit eingelesen haben. Und letztendlich ist das Ziel dieser Unternehmen zumindest, möglichst alles zu bekommen, was an Daten greifbar ist. Das kann man teilweise auch in der amerikanischen Politik dieser Tage reflektiert sehen.
Also das sind dann wahrscheinlich die nächsten Googles und Amazons dieser Welt, die das dann haben. Was mich noch interessiert, bevor die, ich weiß nicht, ob Stefan die Frage zufällig auch hat, aber reden diese Systeme eigentlich miteinander? Also ich habe, glaube ich, mittlerweile, um auch mich auf die Sendung vorzubereiten, so 6 verschiedene schon mal angetestet und mal geguckt, was macht das? Kann es jetzt passieren, dass die irgendwann mal sagen, der Lopa hat mit mir auch schon gesprochen, das hat er mich auch schon gefragt oder sowas? Also gibt es da Schnittstellen oder ist das Denkmal?
Einen Hidden Chat.
Es ist absolut denkbar. Es gibt ja jetzt diesen Trend der agentischen KI, das heißt, verschiedene Sprachmodelle, verschiedene Rollen zuzuweisen und sie dann miteinander arbeiten zu lassen. Da gab es jetzt vor kurzem einen kleinen viralen Internet-Hype um das sogenannte Mold Notebook und OpenClaw, ein lokal installierbares System, mit dem man dann solche Agenten konstruieren kann. Und Moldbook ist eine Webseite, die eine Frage-Antwort-Plattform, wie man sie von Reddit oder von Stack Overflow kennt, vielleicht nachkonstruiert. Und dort haben sich die KIs dann unterhalten. Ich finde es ein bisschen overhyped in dem Zusammenhang, weil man auch genauso sagen kann, es hat jemand der KI, die dann da unterhalten hat, gesagt, was sie sagen soll oder wie sie sich verhalten soll. Da ist so ein bisschen die Frage, wie authentisch, und da sind wir wieder bei dem Thema, ist denn jetzt diese Unterhaltung zwischen KIs? Ein Kollege von mir hat herausgefunden, dass Moldbook, dass es dort keinen Dissens gibt, also dass sich alle nur gegenseitig bestätigen.
Also die streiten sich nicht. Nee, Kumpels. Genau. Okay, aber irgendwann könnte es natürlich so sein, dass gerade dieser Bereich dieser Daten, von dem man jetzt nur sagt, ich sage denen nur das oder denen nur das, ne? Also gerade im Bereich von öffentlicher Verwaltung ist das ja immer die große Frage, darf das eine Büro wissen, was das andere schon weiß. Das wird irgendwann mal wahrscheinlich kein Thema mehr sein, weil irgendwann alle Daten letztendlich für alle zugreifbar sind.
Da würde ich widersprechen wollen. Okay. Ich gehe da schon davon aus, dass Daten weiterhin deutlich geschützt, vielleicht noch deutlicher geschützt werden müssen, auch gerade persönliche Daten, als es bis jetzt vielleicht der Fall ist. Natürlich wird es immer den einen oder anderen Leak geben oder Dinge, die dann plötzlich an die Öffentlichkeit geraten, die dort eigentlich nicht hingehören, aber diejenigen, die Daten erzeugen, und das sind eine ganze Menge Organisationen und Institutionen und Unternehmen, die sollten sich gewahr werden, dass ihre Daten sehr, sehr wertvoll sind, noch viel wertvoller, als sie es bisher waren.
Okay, und da sind wir wieder bei Moral und Ethik und all diesen Dingen. Stefan.
Und bei Ronny Riegel sind wir da, der ebenfalls in dieses Formular seine Ideen mit reingeschrieben hat. Und er sagt, er nutzt die künstliche Intelligenz für Recherche, Programmieren, Kurzbefehle generieren, rechtliche Themen und zunehmend auch für Fragestellungen, wo er sich ein bisschen alleine gelassen fühlt. Und das große Aha-Erlebnis war dann, dass er so einen geduldigen Lehrer vor sich hatte. Offenbar tatsächlich eine Konversation ist da entstanden, und so kann man tief in Themen eintauchen, sogar fürs Programmieren. Und die Frage aller Fragen, wo geht die Reise hin?
Tja, muss man Javi fragen wahrscheinlich.
Also das wäre eine gute Idee, mal zu fragen. Die Frage ist ja eher, wie verändert sich unser Umgang damit? Also der Kollege Potters sagt, die Frau Plato sagten das ja auch gerade, Daten sind das Gold der Zukunft. Und wir müssen eben sehr, sehr vorsichtig damit sein und viel bewusster uns überlegen, was passiert damit. Weil je mehr die KI auch individuelle Daten bekommt, also je mehr ich an Persönlichkeit reingebe, umso wirksamer erlebe ich natürlich deren Antwort. Weil es ist ja sich so ein selbstverstetigender Prozess, die sagt ja nicht, ja, das hast du jetzt aber falsch gemacht, sondern die sagt, ja, super Antwort oder super Nachfrage oder es passt genau ins Konzept. Es ist sehr bestätigend. Und da würde es immer wieder um die Frage gehen, ist das so ein redundantes Modell, wo ich einfach mich selbst bestätige, weil ich natürlich auch die meisten Daten dort reingeworfen habe. Und den Umgang mit diesen Daten, der ist eben sehr, sehr vorsichtig zu betrachten. Aber ich glaube, den Nutzen der Technologie, da sollten wir uns eben immer fragen, bleibe ich als Mensch tatsächlich im Mittelpunkt und in der Entscheidungsinstanz?
Das ist schon ein wunderbares Schlusswort, weil wir auch nur noch eine Minute haben. Dann würde ich Frau Plato fragen, ob sie auch noch einen schönen Satz zum Ende hätte.
Ja, ich hätte einen Wunsch, nämlich, dass wir nicht nur auf die KI schauen und sagen, Mensch, guck mal, was sie für ein toller, geduldiger Lehrer ist und wie wird sich dieser Lehrer weiterentwickeln, sondern dass wir uns auch fragen, was es darüber hinaus mit uns macht. Also mal groß zoomen und fragen, was macht es denn zum Beispiel dann mit uns, wenn wir auf einmal einen schlechten menschlichen Lehrer haben? Sind wir jetzt noch viel ungnädiger mit dem, als wir das vorher waren? Wie verändert sich unser Zusammenleben da und wie wollen wir diese Systeme insgesamt gut einbringen? Ich möchte den geduldigen Lehrer nicht missen, aber ich möchte nicht, dass wir nur auf ihn schauen wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern auch noch weiter schauen, was es im größeren Rahmen macht.
Also Humans First und Professor Podcast, sehr schön.
Podcast, ja. Früher haben alle Potter zu mir gesagt.
Der Podcast. 20 Sekunden für Sie.
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir genauso wie wir in der Bildung Diversität an Lehrkräften brauchen, um auch verschiedene Leute abzuholen, dass wir auch Diversität an KIs haben, insbesondere kulturelle Diversität, denn im Augenblick sehen wir das amerikanische Modell.
Also auch das, und deswegen ist ja gut, dass Menschen wie Sie auch an sowas forschen, und dann werden wir schauen, wo sie es hin entwickelt.
Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Professor Dr. Birte Plato, Professorin für Religionspädagogik an der TU Dresden, Professor Dr. Martin Potthast, Inhaber des Lehrstuhls für Deep Semantic Learning an der Uni Kassel und Professor Dr. Stefan Buchhester, Wirtschaftspsychologe und Leiter des Instituts für Verhaltensökonomie in Leipzig. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen wie immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Die Podcast-Folgen unseres Radiotalks sind ja nachhörbar, zum Beispiel in der ARD Sounds App. Dort in der ARD Sounds App gibt es weitere Podcasts zu unserem Thema, zum Beispiel die Reihe KI Verstehen vom Deutschlandfunk, in der schon seit fast 3 Jahren wöchentlich Tipps zum Umgang mit künstlicher Intelligenz weitergereicht werden. Und natürlich ist der KI-Podcast von BR24 und SWR immer eine gute Wahl, weil man da Woche für Woche über die neuesten Entwicklungen informiert wird. Von uns von Dienstags Direkt erscheint nächste Woche die nächste Ausgabe. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.